Herzlich willkommen zu einer, was ist es denn? Ist es eine postapokalyptische Ausgabe der Second Unit? Ist es eine zukünftige Ausgabe? Ist es eine dystopische Ausgabe? Ich weiß es noch nicht. Wir werden das gleich herausfinden, denn mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Christoph.
Hallo.
Hallöchen. Wir werden das ausdiskutieren. Also wir werden vielleicht rückblickend sagen können, was es denn für eine Ausgabe war, denn wir wollen über die Postapokalypse sprechen.
Genau.
Was man so tut in einem schönen, an einem schönen Sommertag in Berlin und spricht über das, über die Endzeit.
Über den passenden Film zum Wetter.
Stimmt. Das eigentlich, also ein Spitzensommerfilm eigentlich.
Ja.
Vielleicht auch ein guter Winterfilm. Wenn es so richtig tiefer, dunkler Winter geworden ist, dann sehnt man sich ja eher nach Sonne und
das,
nach.
Das vielleicht auch, ja.
Ja, mal gucken. Wir sprechen auf jeden Fall über den Film Hell.
Genau. Die Sonne wird euch verbrennen.
Ist das so der Untertitel?
Das ist wieder der deutsche, oder das steht zumindest mit auf dem Cover drauf,
ich muss mal kurz gucken, das müsste, liegt die hier? Doch, hier, das ist die DVD, die Blu-ray. Stimmt. Ja, aber das ist, glaube ich, eher so ein Slogan.
Also das kann das, auch gut sein.
Ein Film aus dem Jahr 2011 und aus Deutschland.
Genau.
Ein deutscher Genre-Independent-Postapokalypsen-Film.
Genau. Den hatte ich dir mal mitgebracht, weil du ja immer auf der Suche nach dem deutschen Genre-Film bist.
Ganz genau. Vielen Dank nochmal. Das war ein Geburtstagsgeschenk.
Ja, bitte,
das hast,
bitte.
Du, hast du mir mitgenommen. Denn du hängst ja auch eigentlich jeden Monat auf der On-Location mit rum.
Genau.
Ja.
Ich mich einmal hingewagt und hat mir sehr gefallen und jetzt bin ich immer dabei. Ich glaube, ja, seit Oktober letztes Jahr war ich jetzt jedes Mal dabei, ja.
Genau. Stimmt, das war, glaube ich, auch durch den Aufruf hier im Podcast, ne? Weil,
genau, ich hatte die State of the Unit gehört.
Genau.
Und da bin ich darauf aufmerksam geworden, genau.
Sehr schön. Und solche Dinge tun wir dann halt auf der On-Location. Wir reden über Filme. Wir tauschen uns aus und irgendwann kommen dann auch manchmal DVDs und Blu-rays mit, die dann ausgetauscht werden und verteilt werden und Filmempfehlungen, die ausgesprochen werden. Und da hattest du den hier mal mitgenommen und hast dann auch so ein bisschen Interesse angemeldet. So Postapokalypse, kann man ja auch mal.
Ja, du hattest ja mal in die Runde gefragt, wer da mal Lust drauf hätte, mit dir zu podcasten. Und dann hatten wir uns ein Thema überlegt und mein Fable ist halt Science Fiction und Endzeit, Postapokalypse finde ich schon sehr interessant, ja.
Und du machst ja auch so, wie nennt man das, Live-Rollenspiel?
Live-Rollenspiel mache ich, ja.
Genau, und da hatten wir auch schon immer viel drüber gesprochen, was auch so Kostüme angeht.
Genau.
Ne, das,
also das ist auch das, was mich hauptsächlich dann an Filmen besonders reizt, so die Ausstattung, die Kostüme, da gucke ich dann immer ganz gerne hin, was haben die an so für Sachen an ihren Kostümen oder woraus sind die gemacht, was steht da im Hintergrund rum und gerade bei Endzeit ist da ja super viel Zeug, was sich da so anbietet, so was so aus Schrott gebaut wird und das finde ich immer mega spannend, sich, also die Sachen zu sehen, was die Leute sich da einfallen lassen.
Hast du da auch schon mal das ein oder andere Ding irgendwie abgeguckt? Hast gesagt, ah, der Gürtel, der ist aber, den kann ich ja auch und wenn ich dann nur mal ein bisschen...
Ja, jetzt nicht so original, aber schon immer mal wieder hier und da so ein paar Details abgeguckt, abgeändert für meine Kostüme und also ich baue dann selber auch Kostüme, ja.
Ja, sehr, sehr schön. Da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen bei dem Film, ne? Die Kostümierung, die wie sagt man, Production Design, Set Design,
genau.
So die ja, da steckt einiges drin. Wir werden den Film natürlich spoilern. Ein Film, der 7 Jahre alt ist, verdient aber trotzdem eine Spoilerwarnung, glaube ich, weil der vielleicht nicht so extrem bekannt sein könnte. Wie gesagt, Hell ist der Titel, was auch sehr schön ist. Also es ist sowohl eine Hölle als auch sehr hell in diesem Film, weil die Sonne halt sehr kräftig leuchtet.
Ja, den Titel finde ich auch sehr, also eigentlich ziemlich cool so, also dass er so doppeldeutig ist.
Ja.
Also einmal deutsch wie englisch halt so von der Bedeutung her.
Der war doch, glaube ich, auch in der Produktion oder Vorproduktion irgendwie ganz anders angesetzt, ne? Also
der hieß ursprünglich, Das Ende der Nacht.
Stimmt, das Ende der Nacht.
Hieß der ursprünglich. 2016, Das Ende der Nacht war der ursprüngliche Titel.
Stimmt, weil es im Jahr 2016 spielt.
Genau, und da hatten die Produzenten dann irgendwie wohl gesagt, da müssen wir uns irgendwas Geileres überlegen irgendwie. Und dann wurde daraus Hell. Also weil sie dann irgendwann sich diese Sonnenthematik gearbeitet hatten und dann.
Ja. Sollte, glaube ich, auch ursprünglich ein Zombie-Film irgendwie werden. Also Making-of hier auf der Blu-ray ist auch sehr, sehr toll. Das sollte man sich auch unbedingt anschauen, wenn man den Film gesehen hat. Ich glaube, so 25 Minuten lang erzählen da verschiedenste Köpfe und...
Gut, eine halbe Stunde, genau. Und der Tim Fehlbaum, der Regisseur, wollte halt ursprünglich einen Zombie-Film machen. Da haben dann auch die Produzenten gesagt, oh, können wir da nicht vielleicht irgendeine andere Thematik finden? So, also Endzeit, aber eine andere Thematik.
Ja.
Dann sind, ja.
Aber da werden wir gleich noch viel, viel tiefer einsteigen in den Film und auch in Thematiken. Und wie gesagt, Postapokalypse ist eigentlich so unser großes Stichwort der Stunde in dieser Ausgabe. Aber bevor wir dazu kommen, hast du noch etwas mitgebracht.
Genau.
Und zwar kennst du diesen Podcast auch schon etwas länger.
Jawohl.
Und kannst dich auch noch daran erinnern, dass wir früher mal ein Getränk der Woche hatten.
Genau.
Und das hast du heute quasi wieder ausgegraben, diese alte Tradition, und hast uns ein Getränk mitgenommen.
Genau, weil ich das damals so geil fand. Ich habe jede einmal die Woche eine Essensrunde mit Serien gucken und zusammen kochen und so. Und da haben wir auch das Getränk der Woche übernommen.
Sehr gut.
Und jetzt dachte ich mir, dann komme ich damit mal wieder so.
Ja, unbedingt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, also du musst jetzt in den Rucksack greifen und...
ganz kurz.
Ja, ich weiß nämlich auch nicht, was es ist. Es ist auch sehr schön.
Ich habe passend zum Film Wasser dabei.
Ah, ich hätte jetzt eher so was Staubiges oder so gedacht, aber nein, es ist tatsächlich Wasser.
Verschiedene Variationen. Einmal des Product Placements wegen...
Evian. Stimmt, das ist auch im Film, ne?
Genau, das taucht ab und zu im Film auf.
Geil. Aus den französischen Alpen. Das war doch, glaube ich, sogar irgendwie auch die Prämisse in dem Film, ne? Das ist doch irgendwie am Anfang gesagt wurde, ja, wir müssen in die Berge, weil da ist das Wasser. Oder
genau,
das
da gibt es auch eine kurze Szene, wo sie auf die Flasche gucken und,
ja, und dann sagt er so, ja. Das ist auch immer auf den Bergen abgebildet, also.
Genau.
Sehr schön.
Dann habe ich, weil die Flasche so abgefahren aussieht, Voss dabei.
Das ist ja echt... Das ist eher so Science-Fiction-Wasser, oder?
Er sieht ein bisschen so aus, ja. Also als ob das aus irgendeinem Automaten kommt irgendwo.
So Star Trek-mäßig.
Ja, genau.
So aus dem Replikator wird das irgendwie erzeugt. Sehr schön.
Das können wir verkosten. Und dann habe ich noch O2 Active Water. Vielleicht spornt es unsere Hirne hier beim Reden ein wenig an.
Großartig.
Mit ein wenig Geschmack.
Das ist dann so für den Mittelteil der Sendung.
Ja.
Wenn wir uns regenerieren müssen.
Ich dachte, wir verkosten davon mal ein...
Ja, unbedingt. Ich bin auch großer Freund davon, Wasser zu verkosten. ich finde, wir sollten mit diesem Science-Fiction-Ding anfangen.
Dann tun wir das. Ich fand das, wie gesagt, passend zur Thematik.
Ja, großartig. Ja, geil. Ich kann ja auch an dieser Stelle nochmal, wie sagt man, aus dem Nähkästchen plaudern, weil diese Idee mit dem Getränk der Woche war ja auch nur abgeguckt bei uns. Also
okay,
das hatte ich damals aus der... Dick Nation hieß das, glaube ich. Das war auch so ein Videopodcast von zwei Typen, die dann halt so einmal die Woche über so Tech-News geredet haben, bevor es auch irgendwie Podcasts und YouTube und so gab. Das war so ein bisschen oldschooliger alles. Mhm. Und die haben dann auch irgendwann angefangen, Bier zu verköstigen. Ne? So die, manchmal auch ein bisschen mehr als verköstigt.
Das waren dann auch sehr, sehr schöne, sehr lustige Folgen, ja.
Genau. Aber das hatte ich damals halt sehr, sehr viel geguckt, bevor es dann mit dem Podcast losging. Und ich dachte mir, ja, das kann man sich ja mal abgucken. Das ist eine schöne Sache, um über Dinge zu reden, die noch nicht Film sind.
So. Ich finde, das ist immer ein ganz netter, lockerer Start.
Prost.
Gehen. Prost.
Auf die Zukunft.
Ja.
Ja, nun. es ist Wasser.
Ja.
Das finde ich aber großartig.
Ja.
Oder?
Ich kann dazu jetzt auch nicht viel sagen. Lecker, feucht.
Es stillt den Durst.
Ja.
Es tut seine Arbeit. Ja, großartig. Ich trinke noch meinen Schluck hinterher.
Ich auch.
Ich hatte jetzt schon Angst, dass du so mega den abgefahrenen, weiß ich nicht, so was postapokalyptisches Getränk irgendwie auspackst, so irgendwie so selbstgebrautes, weiß ich nicht, selbstgebrauten Whisky oder so.
Das wäre mal eine gute Idee gewesen, auf irgendwelchen Prepper-Seiten mal nachzugucken, ja. Irgendwie, was es da so gibt irgendwie.
Ja.
Ich habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, hier Nuka-Cola zu organisieren.
Ah, das ist natürlich...
Das ist mir leider etwas zu spät eingefallen, weil das gibt's tatsächlich auch zu kaufen,
ja,
wer
ja.
Fallout kennt.
Das hatten wir, glaube ich, ganz, ganz früher mal. Wir hatten mit den Jungs von Play Together mal ein Double Feature gemacht.
Ja.
und waren, glaube ich, bei denen dann eingeladen. Also wir hatten, glaube ich, irgendwie das Thema Videospiele und Filme halt sozusagen parallel. Also
Verfilmung quasi.
Genau, wir hatten, glaube ich, bei uns verspielte Filme quasi geredet, also Videospiele, die zu Filmen passen. Und dann haben wir, glaube ich, bei, oder andersrum, auf jeden Fall haben wir sowohl über Spiele zu Filmen gesprochen, als auch zu Filmen zu Spielen. Und als wir dann bei den Jungs eingeladen waren, haben wir Nuka-Cola. Da hatten die Jungs irgendwie einen Kasten Nuka-Cola irgendwie im Kühlschrank.
Ich habe mal gesehen, das gibt es tatsächlich zu bestellen, aber das ist mir leider ein bisschen kurzfristig eingefallen.
Easy peasy, machen wir nächstes Mal in Ruhe. Genau, bevor wir wollen ja zum Film auch kommen und genau. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen über Fallout sprechen, habe ich mir gedacht.
Ja, gerne.
Das liegt bei mir so ein bisschen auf der Zunge, aber wir haben natürlich das eine oder die andere Notiz noch, die wir abhaken wollen, denn wir sagen an dieser Stelle wie immer vielen Dank in Richtung Patreon und in Richtung Steady. An dieser Stelle vielen Dank in Richtung Patreon an Jonas Mapace, der auch schon seit einer gefühlten Ewigkeit dabei ist, uns ewig schon unterstützt. Und mit dem habe ich auch schon, weiß ich nicht, vor ein oder vor zwei Jahren schon mal über ein Redesign der Homepage gesprochen. Der hatte mir damals auch schon ein paar Tipps gegeben, ein paar Hilfen gegeben. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Jonas dabei ist und uns hier unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich brauche wieder ein Stück Wasser. Das ist das ideale Podcast-Getränk.
Großartig. Das freut mich.
Wir müssen dann natürlich auch gleich nochmal irgendwie gucken, ob wir die Wässer, ob wir die vergleichen können, ne?
Ja, das war so ein bisschen die Idee. Mal gucken. Also es gibt ja tatsächlich auch Wassersommeliers. Also mal gucken, ob wir das rausschmecken.
Und es gibt doch, das habe ich immer nur so im Augenwinkel verfolgt im Netz, weil das passt eigentlich auch aufs Thema. Ich glaube, irgendwie in den USA ist jetzt irgendwie der nächste Hipster-Trend halt irgendwie so unbehandeltes Wasser zu trinken. Also irgendwie unfiltriert und unbehandelt, sodass da noch irgendwelche Keime und Chemikalien drin hängen. Aber das finden die da irgendwie total heiß und total cool und ist jetzt irgendwie so die neue Öko-Bewegung in Sachen Wasser.
Okay.
Das habe ich auch gedacht, als ich das so gelesen habe. Ja, okay. Aber zurück zum Film. Weil mich interessiert ja erstmal, wie du zu dem Film gekommen bist. Du hast mir, wie gesagt, diese Blu-ray dann so hingelegt. Du musstest den ja schon gekannt haben.
Ja, ich bin tatsächlich ja aus der Generation, die noch in Videotheken gegangen ist, die jetzt leider alle, hatten wir jetzt eben auch so im Vorgespräch, die jetzt leider alle so ein bisschen ausgestorben sind.
Meinst du, damit fängt die Postapokalypse an? So, es gibt keine Videotheken mehr, die Menschen können nicht mehr in Videotheken Filme ausleihen und dann bricht die Welt zusammen, dann ist Gesellschaft vorbei.
Es ist auf jeden Fall, schade, dass es sie nicht mehr gibt, weil man hätte ja im Falle einer Postapokalypse immer noch sich einen Fernseher und einen DVD-Player hinstellen oder Blu-ray-Player hinstellen können, aber es gibt ja keine Medien mehr, wo sie drauf sind, die Filme. Mittlerweile also streamen ja alle nur noch.
Stimmt, und wenn die Erde untergeht, dann ist Netflix auch
genau, weg. Dann ist Netflix weg und wir haben keine Filme mehr, also schade eigentlich. Nee, ich bin tatsächlich früher ganz viel in Videotheken gegangen und da durch die Abteilung gestöbert und da bin ich dann auf diesen Film gestoßen, da hat mich das Cover tatsächlich angesprochen.
Das ist auch geil.
Ja.
Das ist auch wirklich, wirklich geil.
Ich habe Filme früher tatsächlich ganz oft mitgenommen aus der Videothek, wo ich das Cover toll fand, dann liest man natürlich ein bisschen die Rückseite und weil ich die Thematik halt schon immer ganz interessant fand, hatte ich den irgendwann mal mitgenommen und mir dann tatsächlich auch gekauft.
Und es ist natürlich auch in der Videothek, die Hürde ist ja relativ gering. Ne? Du musst jetzt nicht wie im Laden 20 Euro für eine Blu-ray bezahlen und weißt dann nicht, was dich erwartet.
Das war immer ein Euro pro Tag und das dann hat man sich die Sachen mal mitgenommen und dann am gleichen Abend wieder zurückgebracht oder so. Und dann.
Ja. Aber Rückspulen nicht vergessen, ne? Sonst ist es in der Videothek. Das müsste Strafgebühr sein.
Ja. Wobei, da war ich dann, also für VHS, da war ich dann doch, da kann ich mich auch nur noch dunkel dran erinnern, so VHS-Videotheken.
Ja, ich kann mich vor allen Dingen an Videospiel-Videotheken erinnern. Das war so für mich als Kind, als Jugendlicher.
Das habe ich gar nicht so viel gemacht. Also ich habe eher Filme ausgeliehen.
Ja, und dann hast du mir die Blu-ray gegeben, wie gesagt.
Genau.
Als kleines Geschenk. Und ich habe ihn jetzt, wann habe ich ihn denn geguckt? Ich habe ihn, glaube ich, vor 3 Tagen geguckt. Einmal, das erste Mal. Und du hast ihn mittlerweile, glaube ich, schon ein paar Mal mehr gesehen, ne?
Ja, so 4-5 Mal vielleicht, so glaube ich. Ja, jetzt zur Vorbereitung 2 Mal, um auf Nummer sicher zu gehen.
Double Feature mit einem Film gemacht, ist auch gut. Genau, und wie gesagt, ne, Postapokalypse ist eigentlich so das, was uns irgendwie auch so so als Thema noch daran geführt hat, aber eben auch so mit diesem kleinen Twist, dass das halt eben eine deutsche Produktion ist. Deutscher Genrefilm.
Deutsch-schweizerische Produktion, ja, um ganz genau zu sein.
Genau, stimmt natürlich. Deutschsprachig vor allen Dingen. Ja, ja, das stimmt. Und darüber wollen wir sprechen. Wir machen das am besten, indem du den Plot erstmal ein wenig zusammenfasst. Natürlich, spoilern kannst du, spoilern sollst du. Ich würde jetzt schon mal den Spoiler für diesen Podcast setzen und sagen, der Film ist sehr, sehr gut. Also guckt ihn unbedingt,
ja,
bevor ihr ihn hier irgendwie euch kaputt spoilern lasst. Wobei, naja, eigentlich ist der plottechnisch auch, also ich finde, das ist eigentlich schon Diskussion. Aber
genau, da kommen wir später zu. Dann versuche ich
zusammen,
das erstmal zusammenzufassen. Also wir haben vier Hauptcharaktere, also am Anfang drei. Das sind Marie, Philipp und Leonie. Leonie ist die kleine Schwester von Marie. Philipp ist der Freund von Marie, die halt durch die Endzeit fahren mit einem Volvo. Den ich auch mal hatte. Das war mir sofort sympathisch.
Würde der denn auch durchhalten? Also hast du solche Erfahrungen, dass dieses Auto...
Also ich sag mal von der Technik her, ja. Aber was den Spritverbrauch angeht, muss ich sagen, es ist ein denkbar ungünstiges Auto für die Apokalypse. Aber ansonsten sehr robust. Also auf jeden Fall, die drei fahren durch das sonnenverbrannte Deutschland.
Wird das eigentlich näher gesagt, wo sie sind?
Nee, ne? Nee. Also es ist irgendwo, es sind schon Gebirge in der Nähe. Also man kann sich, also man würde schon sagen, so Süddeutschland vielleicht, so in der Nähe der Alpen oder was. Mhm. Also Berge sieht man ja schon, aber es wird eigentlich nicht genauer definiert. Mhm. Auf jeden Fall fahren die drei durch Deutschland und kommen dann irgendwann an einer Tankstelle an, weil sie auf der Suche nach Sprit sind, nach Lebensmitteln sind, nach Wasser sind. Und dort treffen sie dann auf Tom, den vierten Charakter, der sie erst ausrauben will. Dann kommt es zum kleinen Handgemenge. Und irgendwann sind sie dann so weit, dass sie so ein Tauschgeschäft machen wollen, weil Tom Benzin hat, sie haben Wasser, Lebensmittel. Und dann weist aber Tom darauf hin, dass das Auto wahrscheinlich nicht mehr lange mitmacht. Und Philipp bietet ihm dann halt an, er könnte ja mitfahren. Er hält das Auto in Schuss, kriegt dafür Wasser und Lebensmittel. Ja, und dann fahren sie halt zu viert weiter.
Ja.
Durch die Berge. Und dort, also sie sind halt auf den, sie wollen in die Berge in der Hoffnung, dort noch Wasser zu finden.
Also wie wir am Anfang gescherzt haben, indem sie wirklich auf diese Flasche gucken und sagen, naja, wenn Wasser noch irgendwo, dann
genau.
Irgendwo in den Bergen.
Also es sind so, an dieser Tankstellenszene sind so ein, zwei Product Placements drin, wie gesagt.
Schon Süddeutsche
so,
auch nochmal schön irgendwie voll.
Süddeutsche Evian-Ja-Produkte sieht man ganz kurz.
Da muss ich aber auch lachen, wenn der Kofferraum aufgeht und irgendwie das
genau.
Ding voll ist mit Ja-Produkten.
Genau, sie sind auf dem Weg in die Berge, dann fahren sie ja halt durch die Berge und treffen dort irgendwann auf, das ist ein umgestürzter Sendemast oder ein Strommast oder was, der auf der Straße liegt, den sie dann beiseite räumen. Und was sich dann aber als Falle herausstellt, sie werden halt überfallen. Das Auto wird samt Leonie und Tom, ne, ja, entführt. Und Marie,
stimmt,
und Philipp jagen ihn halt hinterher, finden halt irgendwann, nein, Moment, jetzt habe ich was durcheinander gemacht, Tom fällt erst später in ihre Hände, wird samt Leonie entführt.
Ja, das Ding ist ja, dass Marie, also das, ich fand's auch ziemlich gut gemacht, weil es gibt denn da ja irgendwie so ein Handgemenge und man merkt, na, irgendwas stimmt da jetzt auch tatsächlich, es scheint doch eher ein Hinterhalt zu sein, und dann wird sie halt ausgenockt, wacht irgendwie Stunden später auf und dann ist so, wer ist wo, was ist eigentlich passiert, Auto, ich weiß gar nicht, ob es weg ist, aber auf jeden Fall ist die Schwester
genau,
halt weg.
Das Auto ist samt der Schwester weg, auf
genau.
jeden Fall.
Und dann muss sie erstmal rausfinden, was jetzt überhaupt passiert ist, und da trifft sie dann, glaube ich, nach und nach erst wieder auf die beiden Jungs.
Ja, finden dann so eine Rauchsäule im Wald und finden dann halt das Lager der Entführer quasi, schmieden dann einen Plan zur Befreiung des Autos und Leonies Und
die Prioritäten sind auch unterschiedlich gesetzt. So Philipp sagt, oh, wir brauchen eher das Auto. Und Marie sagt, oh, ich hätte meine Schwester aber auch gerne
genau,
dabei.
Ja, da gibt es unterschiedliche Prioritäten, was dann auch zu einem kleinen Streit führt. Und während dieser ganzen Befreiungsaktion können halt Philipp und Marie mit dem Auto entkommen. Sie können leider Leonie und Tom wird dann leider auch noch gefasst und von dieser Bande verschleppt.
Ja.
Und dann macht sich Marie erstmal alleine auf die Suche nach ihrer Schwester. Philipp ist da so ein bisschen widerwillig, bleibt zurück, geht ihr dann doch hinterher. Also man muss dazu sagen, er wird dann auf der Flucht vor dieser Bande halt auch noch verletzt am Bein, kann im Prinzip nicht mehr laufen. Und dann macht sich halt Marie auf eigene Faust auf den Weg, um ihre Schwester zu finden. Und auf dem Weg dahin trifft sie in einer Kirche halt eine Bäuerin. Ich weiß gar nicht, ob ihr Name erwähnt wird. Ich glaube also nämlich nicht.
In der IMDb wird sie auch noch als Bäuerin.
Ja, genau. Ich glaube, ihr Name wird gar nicht erwähnt. Die ihr dann anbietet, mit ihr auf ihren Hof zu kommen, wo sie mit ihren Söhnen lebt. da geht sie dann mit. Und warum dann nicht gleich die Alarmglocken bei ihr angehen, wo sie dann sagt, dass die Felder sind verdorrt, das Vieh ist tot und warum dann nicht gleich die Alarmglocken angehen, weiß ich nicht. Sie geht dann halt mit und findet dann da halt raus, dass da ihre Schwester ist, dass die Stelle mit dem Funkgerät, ne? Wir gehen da später, glaube ich, noch ein bisschen näher drauf ein. Mhm. Und dann sieht sie halt auch, also sie wird dann in ein Zimmer eingesperrt und sieht dann halt auch, wie Philipp in die Scheune gesperrt wird und stellt dann halt fest, dass da einiges im Argen liegt auf diesem Hof.
Ja, dass diese nette alte Frau, die da so als Retterin in der Not sich irgendwie präsentiert, vielleicht gar nicht so nett.
Ja, genau. Also ich finde auch dann so, ab der Stelle entwickelt sich das so ein bisschen in so Richtung Slasher, finde ich. Mhm. Also so, dann Marie kann sich dann halt befreien, also beziehungsweise schafft es halt, ihre Schwester zu befreien, die dann halt wegläuft. Sie kann dann, sie wird dann zu einem ziemlich skurrilen Essen geholt, ne, wo die ganze Familie dann am Tisch sitzt, eine ziemlich spooky Szene irgendwie, wo dann halt Fleisch auf den Tisch kommt.
Wo kommt das denn nur her?
Genau. Und dann versucht sie aus dem von diesem Essen halt zu fliehen, wird dann niedergeschlagen und wacht halt in so einem Schlachterraum auf, der, glaube ich, so alles gefliest und da sieht sie dann halt Philipp auch wieder, der dann halt von einem der
Ein
Söhne
Mal sieht
der
sie
Söhne ziemlich hart mit einem Bolzenschussgerät getötet wird und sie schafft es aber auch von da zu entkommen und vermutet dann halt auch Tom in der besagten Scheune, weil sie gesehen hat, dass hier dass ihre Schwester aus der Scheune kam und Philipp in die Scheune gegangen ist und bricht dann halt in die Scheune ein, findet da Tom wieder mit ganz vielen anderen Überlebenden, die dann die Flucht starten. Einige schaffen es, einige nicht. Und dann sind wir eigentlich auch schon so ziemlich am Ende des Films. Sie trifft dann ganz am Ende quasi nochmal auf die Bäuerin mit ihrem einen Sohn, der ihre Schwester in Schach hält. Und
der letzte Showdown.
Genau, das ist wirklich so ein Showdown, weil ja Marie also wirklich wie in so einem Western so dasteht, finde ich.
Ja.
Die Bäuerin geht mit einem Messer auf sie zu und was man dann nicht sieht, das ist auch ziemlich cool gefilmt. Irgendwie, man hört dann nur dieses Klacken von diesem Bolzenschussgerät und mit dem sie dann halt die Bäuerin niederstreckt. Und dann ist der Film quasi auch schon fast vorbei. Dann gibt es einen Schnitt, sie sind in einer Höhle, wo sie dann Wasser sammeln.
Mhm.
Also Tom, Marie und Leonie, ihre Schwester. Und da sehen sie dann Vögel und folgen dann den Vögeln, also gucken dann über so eine Bergspitze in der Hoffnung, da das gelobte Land zu sehen quasi und schauen dann aber nur auf noch mehr Ödland quasi. Und damit endet dann dieser Film. Möchtest du irgendwas ergänzen?
Ja, ich hatte jetzt bei dem Ende, dachte ich, dass das eher so ein bisschen was Hoffnungsvolleres sein
ja,
sollte.
Ja, so. Also das ist so ein bisschen so, wo ich so denke, so jein. Also sie sehen ja die Vögel, ne? Mhm. Also in Richtung Horizont fliegen quasi, was ja immer, also so dieses Zeichen für Leben quasi. Aber wenn man sich dieses Bild anguckt, sie gucken ja so in die Berge und in den Tälern und so, was sie da so sehen, es ist trotzdem Ödland. Also das ist so, jein, es wird so vielleicht angedeutet über die Vögel, aber die Landschaft selber gibt's eigentlich nicht so her, finde ich, was man dann so am Ende sieht irgendwie.
Und was wir natürlich noch ergänzen müssen, ist, warum diese ganze Situation und diese ganze Postapokalypse irgendwie da überhaupt herrscht. Denn,
ach so.
es wird, glaube ich, also am Anfang haben wir irgendwie eine Texttafel, die da
genau,
so gesetzt
ganz kurz.
Wird. Und dann gibt's halt eben so, ich glaube in den ersten 15 Minuten ist es ja gleich, dass Marie halt, also wenn sie da an der Tankstelle ankommen, dass Marie dann da halt reingeht und sich dann halt erstmal eine Süddeutsche aus dem Regal irgendwie schnappt und dann genau. So ein bisschen genauer nochmal studiert, was eigentlich schon jeder weiß. Es ist halt irgendwie, ja, es sind Sonnenstürme oder die Texttafel sagt, glaube ich, einfach nur, Erde ist irgendwie erwärmt, ich glaube um 10 Grad.
Um 10 Grad in irgendwie von 2 Jahren oder so hat sich die Erde um 10 Grad erwärmt.
Genau.
Und die Erde stirbt quasi, also alles Leben, die Natur, Tiere.
Genau, genau. Und es sind halt irgendwie, also steht dann da, glaube ich, auf dem Titelblatt von der Süddeutschen, sind halt irgendwelche Sonnenstürme. Genau. Also es ist jetzt nicht irgendwie Klimawandel, den der Mensch geschaffen hat, so, sondern es ist halt irgendwie etwas Kosmisches und halt eben, ja, sehr wahrscheinlich, es ist halt ein Dauerzustand diese Sonnenstrahlen und diese Intensität der Sonne.
Zumindest sieht es erstmal so aus, ja, das stimmt. Aber das habe ich, den Grund der Apokalypse habe ich natürlich wirklich sträflich.
Ja, ich finde den auch so ein bisschen so, bei solchen Filmen, also ich bin kein Nitpicker oder sowas, ich mag sowas gar nicht, aber ich habe dann schon auch kurz gestutzt und dachte mir, naja, 10 Grad mehr, wird das jetzt nun dazu führen, dass es halt so aussieht wie in einem Film?
Naja, oder? Gut, ich bin jetzt kein Klimaexperte, aber es wird ja immer wieder gesagt, die Erde ist jetzt in so und so vielen Jahren um 2-3 Grad wärmer.
Okay,
und,
ja, klar.
Also da reden sie nicht von 10 Grad, sondern von 2-3 Grad wärmer und das soll wohl schon, wie gesagt, ich bin jetzt kein Klimaexperte, aber das soll ja schon massive Auswirkungen haben und
klar.
Ich denke, dass dann 10 Grad schon ganz schön heftig sind, vor allem innerhalb von so kurzer Zeit.
Ja, das stimmt natürlich. Ich bin auch kein Experte, wie man hoffentlich mal aushört. Aber,
so gefährliches Halbwissen.
Ja, aber stimmt schon. Nee, aber es ist ja, und das ist ja auch das Tolle bei dem Film, weil dieser ganze Film halt, ja, das Genre und dieses Thema und auch die Vorlagen und so, das feiert er einfach ab. Also es geht jetzt wenig darum, etwas, das meinte ich schon so ein bisschen vorhin, der ist jetzt nicht wahnsinnig originell.
Nee.
So?
Nee, muss ich auch sagen.
Auch so vom Plot her ist es vielleicht alles jetzt nicht bahnbrechend oder überraschend, aber er ist halt sehr, sehr gut umgesetzt.
Genau.
Dabei. Also das Was ist gar nicht so entscheidend wie das Wie. Und
genau.
Deshalb ist also auch die Prämisse so, egal. Hauptsache Postapokalypse, Gesellschaft ist vorbei, Menschheit ist irgendwie nahezu vorbei und wir haben dann nur so ein paar einsame und sehr, problematische People, die da irgendwie versuchen, einigermaßen über die Runden zu kommen und überhaupt ein Ziel zu setzen. Auch dieses, man guckt auf die Flasche und sagt, naja, da könnte in den Bergen ja vielleicht noch Wasser sein, klingt natürlich auch irgendwie albern, aber es funktioniert so, weil, also ich glaube auch in der Situation klammerst du dich an alles, was du irgendwie hast oder haben kannst und das bisschen Hoffnung ist halt entscheidend in solchen Fällen.
Naja, ich denke, ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob das richtig erwähnt wird, aber es macht ja auch keinen Sinn, in so einer Situation an einem Ort zu bleiben, weil du ja irgendwann die Ressourcen um dich herum aufgebraucht hast.
Genau, und ich glaube, das war auch, also zumindest im Making-of haben sie das irgendwie öfter angesprochen. Ich weiß nicht, ob es im Film auch so deutlich
wurde. Nee, ich glaube, im Film nicht so richtig.
Es hieß halt irgendwie, dass das eher so Stadtmenschen sind,
genau.
Die halt aus der Stadt, also
genau.
Merken, sie können es einfach nicht mehr in der Stadt aushalten, weil alle Vorräte aufgebraucht sind und es einfach nichts mehr irgendwie zu machen. Und deshalb setzen sie sich wohl in Bewegung.
Ja, ich glaube, das wird tatsächlich nur im Making-of erwähnt, so. Das...
Wie du sagst, es funktioniert halt und das ist halt immer in dem Genre, in dieser Postapokalypse, ist es halt immer oberste Prämisse, man muss sich irgendwie bewegen, man muss halt irgendwie ein Ziel haben und ne, da geht's ja auch schon los mit Themen und Motiven und wie viel Hoffnung ist eigentlich in einer Dystopie noch möglich? Du klammerst dich halt an alles, was irgendwie funktionieren könnte, weil Stillstand ist ganz sicher Tod und Ende. Mhm. So, weil, ne, gibt denen auch tolle Momente, wo sie da an der Tankstelle irgendwie sind und dann irgendwie das Benzin wertloser ist als das Wasser.
Ja. Als sie wo sie dann um das so feilschen, Tom will ihnen 5 Liter Benzin geben, glaube ich, und im Gegensatz, also im Tausch wollen sie ihnen eine Dose Pfirsiche und eine 1,5 Liter Flasche Evian geben.
Ja, 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 also da war mal Evian wahrscheinlich drin.
Ja, gut, das stimmt, wo man dann sieht, also man sieht ja dann auch an der Tankstelle ganz kurz, wo sie sich dann das Wasser im Endeffekt herholen, so, was sie dann noch haben. Da zapfen sie ja dann Heizkörper an und ja. Sag schon, Spülkästen und
Ja,
da gebe ich dir recht. Da wird wohl nicht das drin sein, was draufsteht.
Das stimmt. Wir wollen noch ein bisschen über Crew und auch über die Besetzung sprechen. An oberster Stelle Regie und Drehbuch Tim Fehlbaum.
Ja.
Sein Erstlingswerk. Ich glaube auch fast ein einziger Film. Ich glaube, da kam irgendwie 2016 noch irgendein weiterer Credit hinterher.
Ich habe noch irgendwas gesehen. Ich glaube, er hat noch einen Dokumentarfilm gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ein Kurzfilm, 2016 hat er noch gemacht. Flickr.
Genau.
Aber sonst.
Dann hat er ja noch diesen.
Stimmt.
Für den Pitch für Hell hat er noch diesen Zombie-Kurzfilm gemacht.
Mhm.
Und ansonsten habe ich da auch nicht viel gefunden. Ich habe noch was gefunden über seinen nächsten Film.
Also, er macht was. Das ist nämlich meine große Frage, die ich auch in diese Runde hier gerne stellen würde an alle, die hier zuhören und die vielleicht irgendwie mehr wissen als wir. Und man weiß ja nie, Berlin ist auch sehr, sehr klein. Vielleicht gibt's da irgendwelche Kontakte oder so. Aber was macht der Mensch? Ich finde es nämlich großartig, was er gemacht hat. Und das ist halt irgendwie 7 Jahre her.
Ja.
Und ich mache mir ein bisschen Sorgen und denke mir, bitte mehr davon.
Also ich habe nur eine ganz, ganz kurze Ankündigung für 2020, stand da auch wieder Sci-Fi, da stand, also Shipbreaker soll der wohl heißen.
Okay.
Aber das war nur so ein ganz, ganz kurzer Text.
Ach stimmt, der ist hier
da auch soll, schon da ist, das ist auch mehr oder weniger apokalyptisch. Die Erde ist, glaube ich, überflutet durch Polkappenschmelze oder sowas in die Richtung, aber sehr viel mehr weiß ich darüber jetzt auch leider nicht, weil da gar nicht viel zu finden war über ihn, muss ich ehrlich sagen.
Das stimmt, das stimmt. Aber also auch was so im Making-of, wie das so rüberkam, ich meine, klar, Making-of ist immer, oh, es war alles toll, wir sind eine große Familie und das ist bester Film aller Zeiten so ungefähr. Aber ich hatte trotzdem den Eindruck, dass, ich meine, das zeigt der Film selber halt schon. Und wenn du dann halt nur so als weitere Informationen einfach bekommst, oder das war sein erster Langfilm überhaupt, und er hat es halt irgendwie auch geschafft, das Ding ist halt produziert von Roland Emmerich, so.
Genau.
Klar, Emmerich wird nicht viel gemacht haben, außer Drehbuch gelesen und vielleicht mal irgendwie geskypt und gesagt, super Typ, ne, ich klebe meinen Namen irgendwo da drauf, damit der das machen kann. Aber trotzdem, das ist, und wie gesagt, also das Ergebnis, das Ding ist auch irgendwie im Vertrieb von Paramount, also scheint ja auch ein bisschen größer angekommen zu sein. Das ist, wie gesagt, ein für ein Erstlingswerk, nicht nur für ein Erstlingswerk, das ist ein gut gemachter, handwerklich gut gemachter Film.
Auf jeden Fall, also visuell fand ich den auch toll, so wie gesagt, also handlungstechnisch war, ich fand die erste Hälfte ganz cool, wo diese Welt gezeigt wird. Und dann, was ich vorhin schon so gesagt hatte, wo das dann sich so in Richtung Slasher entwickelt, war das wieder so, also da hat man viele Sachen schon mal gesehen irgendwie. Also zum Beispiel auch diese Szene, wo sie dann halt am Esstisch sitzen und so. Also bestes Beispiel ist jetzt Resident Evil 7, ne? Da gibt's ja auch so diese.
Das habe ich noch nicht gespielt.
Da gibt's am Anfang auch so eine Szene, wo die Hauptfigur quasi mit dieser Familie am Tisch sitzt, Fleischberge auf dem Tisch liegen und.
Naja, Resident Evil 7 kam später raus als der Film. Also
das
wenn.
Gutes stimmt, ja.
Ich habe mich auch ganz oft an The Last of Us erinnert gefühlt. So von der Stimmung her. Was jetzt, klar, das sind wahrscheinlich alles irgendwie die gleichen Referenzen, die man da irgendwie mal so hatte. Und das Genre selbst bietet ja einfach diese größte Referenz, so für dieses, ne, so 2, 3 Leute allein irgendwie in einer unlebsamen Welt und so. Aber dieses Gefühl, so diese Stimmung, die hat der Film halt richtig gut transportiert und eingefangen.
Ich hatte dir auch vorher noch erzählt, dass ich mir zur Vorbereitung auch nochmal The Road angeguckt habe mit Viggo Mortensen. Und
den habe ich leider auch noch nicht gesehen.
Dann ist das, glaube ich, unser nächster Film vielleicht. der Anfang, finde ich, erinnert sehr, sehr stark an The Road. Also, weil The Road ist nochmal 2 Jahre älter. Der ist von 2009. Mhm. Und der fängt quasi auch damit an, die Welt stirbt. Da wird gar nicht gesagt, warum, aber die ganze Welt sieht ähnlich aus. Verdorrte Bäume, es gibt keine Tiere mehr, Kannibalen. Also das ist schon, also der Anfang hat mich so schon sehr, sehr stark an The Road erinnert. So, vielleicht dann müssten wir den wirklich nochmal gucken, dann könnte man da vielleicht mal Vergleiche ziehen. Trotzdem fand ich, also wie gesagt, trotzdem fand ich Hell toll irgendwie. Also.
Ja, und das ist es halt. Also haben sie Making of ja auch gerne dann so ein bisschen augenzwinkert angedeutet. Im Jahr 2011 war es noch viel, viel krasser als jetzt im Jahr 2018. Einfach so diese Frage, so was, also deutscher Film will was bitte machen? Postapokalypse irgendwie? Und dann stehen sie da auf der Autobahn mit ihrem verbarrikadierten Auto und die Sonne strahlt irgendwie hell und Und also das Problem hat der deutsche Film heutzutage ja manchmal noch, ne? Dass Leute halt so drauf gucken und sagen, nee, hier geht nur irgendwie Krimi und
Es ist irgendwie komisch, so, weil früher, es gab ja früher den deutschen Genrefilm, so in den 20ern und so. Irgendwie war er dann weg oder ist er immer noch weg und kommt jetzt so ein bisschen wieder irgendwie.
Ja, ich meine, hier Posterjournale hängen ja noch an der Wand, so, das ist ja eine gute Anlaufstelle so. Und aber wie gesagt, ich finde das großartig im Jahr 2011. Und das ist halt, also wirklich auch so ein handwerklichen Vertreter zu haben. Nicht nur, dass man irgendwie draufkommt und sagt, naja, man muss jetzt irgendwie schon drei Augen zudrücken, weil die hatten ja damals nix und es war ja nun mal einer der ersten, weißt du so, sondern Nein, das ist, ich finde der Film, dem merkst du die Zeit nicht an. Ist jetzt nicht so, dass der sich 7 Jahre alt anfühlt. Nee. Die haben immer wieder auch davon gesprochen, dass die wenig Budget hatten, das glaube ich denen auch sehr.
Ja.
Ich finde, klar, es gibt dann so die eine oder andere Stelle, da sieht man es auch mal ein bisschen besser, dass das Budget nicht ganz so dick war, weil...
Finde ich gar nicht, also weiß ich gar nicht.
Es gab einfach so ein paar Landschaftsaufnahmen, wo ich gemerkt habe, ja, da hattet ihr jetzt echt nicht die Möglichkeiten, die grünen Wiesen dann komplett irgendwie wegzuleuchten, sondern ein bisschen schimmert es noch so durch.
Ja gut, aber dann ist mir das gar nicht so krass aufgefallen, muss ich sagen. So, also das haben sie schon wirklich...
Es ist auch nicht krass und mich hat's auch nie rausgeworfen und ganz im Gegenteil, da werden wir ja gleich nachher auch noch mehr drüber sprechen. Die große Leistung ist für mich, diese Stimmung auch einzufangen und diese Situation zu erschaffen und auch teilweise richtig gute Dialoge zu schreiben und tolle Figuren zu haben und viele Fehler halt nicht zu machen, bei denen ich das Gefühl habe, dass gerade so Erstlingsfilme oder erste Langfilme in deutschen Filmen wird manchmal viel zu viel rumgeplappert. So, die Leute können irgendwie nicht die Schnauze halten und müssen irgendwie ihre Gefühlslagen direkt irgendwie auf ihre Zunge transportieren. Und hier, weil es das Genre natürlich auch so vorgibt, wird ganz oft einfach nur mit Blicken gearbeitet. Misstrauen herrscht die ganze Zeit schon, weil drei Figuren rollen mit ihrem Auto an die Tankstelle an und sofort sitzt du auf der Sofakante und sagst, oh, wer ist da wohl? Ist da jemand? Ist da keiner?
Genau, sie finden ja so eine verlassene Schlafstätte auch.
Ja, und dann geht's sofort, und da kommt da einer, und der bedroht sie erstmal. Misstrauen ist erstmal auf 180 hochgeschraubt. Dann kommen sie dazu und sagen, naja, wir müssen hier irgendwie einen Deal irgendwie eingehen, und du hast was, und wir haben was, und so dieses typische, es ist klüger, wenn wir zusammenarbeiten. So richtig trauen wir einander aber immer noch nicht, und jedes Mal, wenn Tom, also der vierte im Bunde, mit der jungen Schwester alleine da im Auto irgendwie sitzt so, dann finde ich, macht der Film das auch sehr, sehr gut. Das ist halt mit Blicken der anderen Figuren. Immer so dieses, ist das jetzt gerade klug, dass wir den da allein im Auto lassen mit der Kleinen? Oder wer hat eigentlich gerade das Messer in welcher Tasche? Und müssten wir nicht ein bisschen drauf achten, wie wir, weil Situationen können jederzeit kippen.
Diese Figurenkonstellation ist sowieso total abgefahren, weil, also mir war Tom relativ schnell sympathisch, muss ich sagen.
Ich habe ihm lange misstraut.
Echt?
Ja, also für mich war das so ein Kandidat, so, wo geht die Reise hin?
Also das ist, bei Marie zum Beispiel hatte ich das Gefühl, sie ist eine super starke Frau, finde ich, in dem Film.
Ja.
Und da kommt direkt am Anfang diese Szene, wo Philipp sie küsst, so. Und da hatte ich so das Gefühl, also das ist ja so widerwillig, lässt sie sich dann irgendwie so küssen. Und da hatte ich dann schon so den Eindruck, diese Beziehung mit dem Philipp, das hat sie halt nur quasi.
Sehr zweckmäßig,
Das ist sehr zweckmäßig. Also so den Eindruck hatte ich da, damit sie und ihre Schwester möglichst weit kommen, quasi.
Ja.
Und Tom war irgendwie relativ schnell anders. Also Das ist halt, also Philipp ist sehr ängstlich, finde ich. Also
sehr vorsichtig.
Sehr vorsichtig, teilweise auch halt egoistisch, ne? Also ja, nur auf sein eigenes Überleben bedacht. Also es ist jetzt natürlich immer schwer zu sagen, wie man selbst in so einer Situation reagieren würde. Und Tom war da aber sehr schnell, zum Beispiel diese Befreiung von Leonie und das Auto zurückholen, dieser Plan mit dem Molotow-Cocktail. Also er baut dann einen Molotow-Cocktail als Ablenkung und also er setzt sich dann relativ schnell auch für Marie und ihre Schwester ein, finde ich. Kann man jetzt drüber philosophieren, warum, aber der war mir also sympathischer als der Philipp tatsächlich. Wirklich? So. Also
wir können,
obwohl es bei dem Philipp irgendwie nochmal kippt, so, also wo er dann hinter Marie hinterher geht, da gibt er ihr noch sein Shirt und so, damit sie vor der Sonne geschützt ist und so. Also Philipp konnte ich immer nicht so richtig einordnen. Ist der jetzt, ist das ein Schisser oder will er jetzt wirklich Marie schützen oder also schwierig. Also die Figuren fand ich schon interessant irgendwie. Und Leonie, ihre kleine Schwester, weiß ich nicht. Also ich fand, alle haben gut gespielt, muss ich halt sagen.
Ich wollte nämlich gerade nochmal durchgehen, wer da mitspielt, dass wir auch die Schauspieler so ein bisschen zuordnen können. Also wir haben in der Rolle der Leonie haben wir Lisa Vicari und ich lese gerade, dass die bei Dark auch mitspielt.
Genau wie Angela Winkler.
Ah, okay. Das ist die, Angela Winkler ist die
ist
Bäuerin.
Ist die Bäuerin, genau. Die hat auch bei Dark mitgespielt.
Ja, guck an. Dann haben wir Lars Eidinger als Philipp.
Der war mir jetzt ehrlich gesagt kein Begriff vorher. Aber
mir schon. Und zwar habe ich ihn in Babylon Berlin gesehen.
Das habe ich leider noch nicht gesehen. Deshalb, also ich habe auch mal, also ich musste dann tatsächlich mal ein bisschen recherchieren und da habe ich auch gesehen, dass er ganz, ganz viel Theater gespielt hat. Der war mir vorher ehrlich gesagt nicht so ein Begriff.
Und dann haben wir noch Hannah Herzsprung als Marie. Und die kenne ich spätestens aus Weißensee, aus der Serie.
Das habe ich auch nicht gesehen. Ich kenne sie dann eher so aus Bader-Meinhof-Komplex und was ich auch erst vor einem halben Jahr oder so gesehen hat, Who I Am. Oder Who Am I?
Who am I? Stimmt, den will ich auch noch gucken.
Da spielt sie auch mit. Bei der Vorleser kurz, glaube ich.
Ja, steht ja auch.
Aber das sind so, also ansonsten kenne ich sie dann auch nicht weiter. Die machen halt sehr, sehr viel Fernsehen, ne? Also alle Schauspieler.
Weißensee ist halt auch öffentlich-rechtlich.
Und da bin ich nicht ganz so fit drin, muss ich ehrlich sagen, was das deutsche Fernsehen angeht.
Stimmt, bei Babylon Berlin hat sie auch mitgespielt, klar. Ja, das ist alles ein bisschen Fernseh und ein paar Filme.
Aber alle toll, finde ich. Also
absolut. Also wirklich, also erstmal die Besetzung selbst. Also da sind die richtigen Gesichter in den richtigen Rollen, finde ich. Das passt schon mal alles super. Und dann eben auch noch gut gespielt in den Rollen. Also weil genau das, was wir jetzt alles gesagt haben, so da ist ganz viel auch irgendwie im Schauspiel zu erkennen. Ich finde die Marie, die Hannah Herzsprung, die hat sowieso etwas sehr, also der kaufe ich diese familiäre Beziehung zu ihrer Schwester und auch die Verantwortung dahinter. So, das trägt die komplett.
Die sehen sich auch sehr ähnlich. Also das haben sie ganz cool gecastet.
Ja. Und der Philipp, wie du sagst, so ich habe den, also der ist mir, für meinen Geschmack ist der sehr pragmatisch eingeführt worden. Mhm. Ne? So ein bisschen so dieser, keine Zeit für Bullshit so richtig und auch dieses Beziehungsding können wir uns nicht so ganz leisten hier in dieser Postapokalypse, sondern wir müssen halt mehr auf Benzin achten und das sind eher so unsere Prioritäten, so das Zwischenmenschliche, das kann man da auch mal kurz ausklammern. Und Marie ist halt das genaue Gegenteil davon, ne? Also sie ist eher diejenige, habe ich so den Eindruck, die halt sehr warm ist und sehr, also dieses Zwischenmenschliche einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass die am Ende da so gegeneinander prallen, ne? So, Philipp ist derjenige, der sagt, wir brauchen das Auto. Sie ist diejenige, die sagt, scheißegal auf das Auto, ich will meine Schwester wieder haben.
Wobei dann zwischendurch, deshalb kann ich Philipp irgendwie nicht so ganz einordnen, zwischendurch gibt's ja dann doch diese Momente, wo er ihr dann dieses Parfum schenkt und also da hat man dann schon so den Eindruck, dass ihm schon irgendwie was an ihr liegt, aber ich glaube nicht so richtig an ihrer Schwester. Also ich glaube
vielleicht ist da auch der Pragmatismus wieder in seinem Kopf, der so ein bisschen durchrechnet und sagt, naja, wenn wir nur zu zweit sind, dann langen die Rationen ein bisschen besser.
Ich glaube, Leonie ist für ihn nur so ein Anhängsel von Marie und ich glaube, er möchte schon mit Marie zusammen sein.
Achso, und wir haben Tom noch gar nicht erwähnt. Das ist, ich glaube, Stiepe wird der Name ausgesprochen. Aircheck,
ja. Der war mir aber auch leider kein Begriff, muss
mir
ich sagen.
Mir auch nicht, aber
ihn finde ich auch großartig. Also
fantastisch, weil genau das, was du gesagt hast. Also er schwankt zwischen diesen Positionen. Er wird ja eben als der Außenstehende eingeführt, der sie dann erstmal überfällt und die kleine Schwester irgendwie in Schwitzkasten nimmt und versucht natürlich erstmal aggressiv aufzutreten. Und dann aber nach und nach, er ist ja auch dann derjenige, der dann als Dritter überlebt und mit denen in die Berge fährt und so. Und das funktioniert. Also, weil bei ihm habe ich die ganze Zeit so im Gesicht nicht gewusst, gehört er vielleicht auch zu den Kannibalen? War da schon die Falle gesetzt? Hat der noch irgendwas anderes vor?
Gut, vielleicht so. War ich dazu naiv, aber ich mochte ihn relativ schnell irgendwie. Er ist schon so ein Macher, ne? Also so das, er weiß, also er muss auch immer gar nicht so lange nachdenken. Er weiß immer sofort, was zu tun ist irgendwie.
Ja. Und ich glaube auch so ein bisschen so straßenschlau. So.
Genau. Und ne? Das ist nicht aber genau das, was dann in dem Moment halt nötig ist einfach, ne?
Ja. Ich hatte auch gerade das Bedürfnis, nochmal hier unser Powerwasser nachzugießen. ja, also wie gesagt, das sind schon, ich krieg das hier gar nicht auf, ich weiß nicht, ob du das aufkriegst. Das sind schon zweckmäßige Figuren, irgendwie auch, ne? Weil Postapokalypse lebt ja von Figurenkonstellationen und da hast du die Warme, hast du das Kind, dann hast du irgendwie, ne, das Arschloch, der irgendwie hin und her schwankt und dann hast du den Außenstehenden und das funktioniert schon, das ist gut besetzt und ja, das passt alles. Und ich bin, wie gesagt, auch sehr froh, dass die Marie im Laufe des Filmes aktiver wird. Gibt tolle Andeutungen, so, ich weiß nicht, vielleicht ist mir das irgendwie nur mehr aufgefallen, aber es wird so ein bisschen auch auf die Rolle der Frau angedeutet oder angespielt. So, das ist irgendwie gleich am Anfang, als sie dann den Tom dazu holen in die Gruppe. Dann sind sie auch immer zu vier. Zwei Männer, zwei Frauen. So, dass Philipp dann auch irgendwie zu dem Tom sagt, so als letztes Argument, um sich selbst zu versichern, dass das gut ist, dass Tom dazukommt, sagt er, ja, ach, ist wahrscheinlich sowieso besser, mit zwei Männern unterwegs zu sein.
Ja, genau.
So, und dann irgendwie, als sie auf die Bäuerin da nachher am Ende treffen, die sagt dann ja auch, ja, also wir Frauen, wie war das, wir Frauen müssen jetzt ja auch für unsere Männer da sein oder irgendwie so nach dem Motto, so die Rolle der Frau ist schon irgendwie am Herd und da gehört sie hin und keine Frage stellen, Schnauze halten und für den Mann da sein. Und da sind bei mir so ein paar Alarmglocken einfach angegangen, dass ich so dachte, ach, bitte mein das jetzt nicht ernst, lieber Film, so. Und umso geiler, dass sie eigentlich diejenige ist, die am Ende so am meisten sich durchsetzt und irgendwie auch die aktivste in der Runde ist und dass Philipp dann wirklich auch zur Seite gedrängt wird als der Typ, der dann halt im Zweifelsfall also nicht genug auf die Reihe kriegt und vielleicht auch nicht mutig genug ist, während sie, um ihre Schwester da rausholen, dann schon auch nochmal mehr einstecken kann.
Sie riskiert da schon ziemlich viel dann irgendwie.
Ja. Cheers an dieser Stelle. Jetzt, was war das jetzt? Das ist jetzt Orangen-Powerwasser.
O2, Active Water. Spürst du den Sauerstoff?
Ich spüre den Orangengeschmack und ich finde es immer ein bisschen befremdlich bei Wasser. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist.
Nee, das
muss nicht so sein,
ist jetzt
oder?
Normalerweise auch nicht so mein Standardgetränk, aber ich wollte mal so eine bunte Auswahl mitbringen.
Mhm. Aber doch, jetzt beim zweiten, jetzt merke ich jetzt, jetzt werde ich richtig, ich weiß nicht, was ich werden soll, was steht denn auf der Flasche? Steht da irgendwie noch mehr Fitness oder so? Da steht nur, dass der Verschluss sich öffnen kann von alleine, kühl und dunkel lagern. Hier haben wir es doch. Mit extra Sauerstoff, circa 40 Milligramm pro Liter. Ja, die spüre ich sofort. Ui. Mit Zucker und Süßungsmitteln. Na gut. Kann man machen. Wird uns jetzt, glaube ich, so in den heißen Teil der Diskussion führen. Was ist denn der heiße Teil der Diskussion überhaupt? Ist es die Inszenierung? Wahrscheinlich, oder?
Ja, also doch, das fand ich schon ziemlich spannend.
Wo fangen wir an? Beim Look? Also bei dieser Darstellung von Hitze und Sonne?
Ja, genau, da haben sie ja auch so ein paar Probeaufnahmen gezeigt, wo sie überlegt haben, machen wir das jetzt mit Überblendung, mit Lensflares, machen wir das mit
so Flammen, Feuer so, unter der
genau,
Kamera?
Genau, mit so Hitzestrahlern oder so, dass man dieses Hitzewabern hat. Dann haben sie sich ja für dieses überblendete
Und Staub,
ja.
Man hat sich für Staub entschieden.
Genau, aber es ist ein unglaublich guter Effekt. Sie haben da ja wohl irgendwie 7 Tonnen Staub in die Luft geblasen bei den Dreharbeiten.
Damals ging es noch, da gab es ja noch keine Diesel- und Feinstaub-Affäre, da konntest du das einfach nochmal selber produzieren. Aber ja, das ist, ja und auch also das ist sehr schwer, finde ich, in Worte zu fassen, weil sie arbeiten ja irgendwie mit starker Überblendung, ne? Also die Helligkeit der Sonne, des Himmels wird dadurch halt immer sehr, sehr gut eingefangen. Das Auto ist ja zum Beispiel auch nahezu komplett abgeklebt, von außen, von innen, irgendwie mit Zeitungspapier und Kartons.
Das ist ja auch, da haben sie ja auch, also das war ja dann auch so ein Trick, so, womit sie dann, also gerade dieses Zugeklebte beim Auto oder auch alle Gebäude, ne, die sind alle abgehangen von innen mit den Fenstern und so. Und da haben sie dann schon super getrickst, finde ich. Also A, gibt es Sinn, natürlich, um sich vor der Sonne zu schützen. Und sie verbergen aber auch, dieses geringe Budget, also weil sie können ja sie müssen die Außenwelt quasi nicht darstellen, so, und es ist, und man hinterfragt es halt nicht, ne? Das ist, also ist schon ganz clever gemacht irgendwie.
Das stimmt.
Und da hatte ja auch Roland Emmerich in dem einen Interview also da habe ich schon gelacht, muss ich sagen, wo er das meinte, wo er dann gesagt hat, ja, er findet es ja schon beeindruckend, dass man ohne CGI so ein und Christian hat gerade getrunken und muss lachen.
Das Wasser ist drin geblieben, aber ja, das stimmt schon.
Dass man ohne CGI so einen tollen Look kreieren kann, also sowas von Roland Emmerich ist ja schon mega lustig.
Stimmt, ja, ja, da musste ich, das stimmt schon. Ja, die haben, haben sie dann ja auch erzählt, ne, dass die sogar noch Geld im Budget quasi übrig hatten, weil sie mit diesem Feinstaub halt so viel schon in der Inszenierung lösen konnten und gar nicht mehr so viel mit dem Computer rangehen mussten.
Ich glaube, es wird auch so gut wie gar kein CGI verwendet. Also sie erwähnen da zumindest nichts
weiter. Zumindest nicht sichtbar. Genau. Ist, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht in manchen Einstellungen vielleicht bei den Hintergründen noch mal ein bisschen nachgeholfen haben. So dieses, der Blick über die Berge, so, das wird wahrscheinlich auch alles nochmal nach.
Weil du ja vorhin auch angesprochen hattest, dass da sehr, sehr wenig geredet wird und so. Ne? Da hat ja auch Hannah Herzsprung dann erzählt, dass in einigen der wenigen Dialoge, die sie dann hatte, die Windmaschinen für den Staub so laut waren, dass man die Dialoge kaum noch gehört hat. So.
Das stimmt. Aber also alles zusammen, ich finde, also ja, der hat einen sehr, sehr interessanten Look. Mhm. Das ist auch das Tolle dabei, ne? Also diese ganzen Entscheidungen mit dieser Überblendung und eben auch mehr Staub und auch die Kostüme und so, das Set-Designs, auch dann dieser Bauernhof da, auf dem sie drehen, oder auch die Location da mit diesem verbrannten Wald auf Korsika, wo es wirklich irgendwie im Sommer irgendwelche Feuer gab und die sind da hingeflogen, haben dann da gedreht, so.
Genau, da haben sie in so einem Waldbrandgebiet gedreht.
Genau, und also das alles, dieser gesamte Look und diese gesamten Entscheidungen, die da zusammengekommen sind, finde ich, sind wirklich sehr, 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 sehr stark und auch gar nicht mal, dass man jetzt sagt so, naja, weil sie hatten ja kein Budget. Also man braucht diese Einklammerung, finde ich, nicht in solchen Aussagen, sondern man kann wirklich sagen, das Ding sieht halt sehr, sehr geil aus. Ohne Sternchen, Anmerkungen im Kleingedruckten, naja, man hatte nicht viel Geld und man musste schnell drehen und es war eine deutsche Produktion und, sondern ich finde, also, und das bleibt auch, diese Bilder sind mir echt im Kopf geblieben.
Ja, gerade das Coverbild, dazu gibt's ja auch diese Geschichte, die sie noch erzählen, so, ne? Also das haben sie ja im Regen gedreht, ne?
Stimmt, ja.
Das erzählen sie ja auch noch, das Coverbild ist im Regen entstanden und man sieht den Regen einfach nicht, weil sie quasi frontal mit einem Scheinwerfer in die Kamera geleuchtet haben.
Ja. Ja, ja.
Finde ich immer wieder, also ich bin sowieso ein totaler Fan von diesen handgemachten Tricks und Effekten und das finde ich dann immer großartig, wenn ich so eine Geschichten dann höre, so wie man dann so rumtricksen kann, ne? Das ist dann so diese Film-Magic für mich so, ne? Das.
Ja. Und auch, also manchmal gibt's echt tolle Kameramomente, Kamerafahrten. Ich fand das eben am Ende da, als Marie in einem Bauernhof sitzt, am Essenstisch. Und das Fleisch aus dem Topf irgendwie aufgefüllt wird und das ist ganz toll gemacht, weil die Kamera, das ist so ein Take. Die Kamera fängt irgendwie so bei ihr am Kopfende des Tisches irgendwie an und fährt dann einmal so über diese Tafel und auch die eine oder andere Figur wird dann so gezeigt, diese Großmutter, Mutter, diese Bäuerin so sehr selbstbewusst, hey, ich bin hier für die Essensvergabe zuständig, genau, und nimmt den Löffel irgendwie dem Sohnemann oder so weg und tischt dann wirklich so demonstrativ so diese Fleischklumpen überall auf und die Kamera fährt immer noch weiter und schwenkt einmal so um den ganzen Tisch und du siehst halt einfach, dass alle am Tisch sich, also da hat niemand Probleme irgendwie mit dieser Situation gerade, so, die sind halt alle in diesem Modus und voll in dieser Gemeinschaft irgendwie angekommen, so kaputt wie sie sein mag, aber das hinterfragt halt niemand und dann fährt die Kamera halt immer weiter auf Marie zu, die dann halt auch diese Fleischkeule da auf den Tisch, auf den Teller bekommt, so. Und dann, je näher die Kamera ranfährt an sie, explodiert sie auf einmal.
Das ist so ganz subtil. Sie nimmt dann noch so die Gabel in die Hand und setzt dann so zum Essen an und dann rastet sie ja aus, ne?
Und das ist halt richtig geil, weil da so wie die Kamera arbeitet um den Raum herum und uns einfach nur Dinge zeigt, das rattert alles in ihr gerade drin und im Zuschauer halt auch. Und das meine ich halt, weißt du, da gibt's halt nicht plumpen Plappertext am Tisch, dass alles irgendwie ausgesprochen werden muss, dass irgendwie, weißt du, so du kannst die Szene halt komplett verhauen. Das ist halt so leicht, diese Szene falsch zu machen, indem irgendwie der Jüngste in der Gruppe sagt, aber was ist das eigentlich für ein Tier, was wir hier essen, Mama? Du hast eigentlich, das war ja gar keiner mehr jagen in den letzten Tagen. Wo haben wir denn das Fleisch herbekommen?
Haben wir das jetzt eigentlich konkret erwähnt, dass sie da, ja, doch, haben wir eigentlich,
also
oder?
Zumindest auch angedeutet, dass da Menschen
also,
geschlachtet werden.
Also, dass sie da Menschen essen und in ihrer Scheune halten und
genau, da wird Fleisch produziert und konsumiert und das ist halt, das ist total super. Das ist, also der Film, ich weiß gar nicht, ob der Film das überhaupt irgendwann mal wirklich ausspricht. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, es sagt keiner irgendwann mal, ihr esst Menschen oder so, sondern das wird die ganze Zeit angedeutet und gezeigt und eins führt zum anderen.
Genau, also wüsste ich jetzt auch nicht, dass das irgendwie mal ganz konkret gesagt wird, ja.
Hast du ja auch gesagt, man sieht ja diese Schlachtungssituation, irgendwie diese Räumlichkeiten und auch da nur so aus dem Türrahmen.
Szene finde ich ja immer ganz fies. Also das kann ich mir mal ganz schwer angucken, so, ne, wie sie da gefesselt liegt und dann wird Philipp reingezerrt und dann kommen die da wirklich mit diesem Bolzenschussgerät. Also das ist schon sehr Slasher. Also es hat ganz viel von Texas Chainsaw Massacre, finde ich irgendwie.
Aber das mochtest du nicht? Also Slasher ist für dich eher nicht gut, oder?
Also es kommt drauf an. Also ich gucke auch schon Slasher so, aber ich kann mir immer ganz schwer so Szenen angucken, wo Menschen quasi hilflos anderen Menschen ausgeliefert sind. Und das ist für mich viel schlimmer, als wenn ich mir jetzt irgendwelche Metzelsachen angucke. So diese Gore-Sachen kann ich mir bis zu einem gewissen Grad immer angucken. Aber sobald es dann so diese Ebene erreicht, so mit diesem Ausgeliefertsein und so, das finde ich immer ganz schwer zu gucken irgendwie.
Da
muss gar nicht viel gezeigt werden. Ich finde diese Situation einfach immer so unangenehm anzugucken irgendwie.
Das geht mir ähnlich. Das ist so im Genre-Bereich geht's noch besser, so wenn da halt wirklich irgendwie so Massenmörder mit ihren Masken irgendwelche anderen abschlachten und so, weil das ist für mich abstrakt genug. Aber ich kann mich zum Beispiel dran erinnern an Der Pianist. Da gibt's so mehrere Situationen, wo du einfach nur so diese Ohnmacht der Figur des Protagonisten, Jude
muss,
und so. Das
muss ich auch zu meiner Schande gestehen, den kenne ich noch nicht.
Boah, ey, das Ding ist echt, also danach fühlst du dich halt richtig scheiße. Okay. Also wirklich, 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 wirklich scheiße. Ja. Das ist kein Film, den du am Freitagabend irgendwie guckst zum Feierabend machen, sondern das ist, weiß ich nicht, den musst du, ich weiß nicht, wann man den gucken sollte, aber das ist,
das ist aber genau das gleiche wie mit The Road, ne? Also das ist, den habe ich auch schon ein paar Mal Freunden empfohlen und habe dann aber immer dazu gesagt, ey, da
nimm dir frei danach.
Also guck danach eine Folge Family Guy oder so. Das ist also
okay.
Nee, der ist auch ganz schwer verdaulich, finde ich.
Was ich hier bei Hell auch so fantastisch finde, sind wirklich diese angespannten Momente. Also auch das ist ja so ausschlaggebend für dieses Setting. Mhm. Ne? So Postapokalypse-Gesellschaft ist gescheitert oder ist zusammengebrochen. Und das mag ich total gern. Das hat auch schon vor ein paar Jahren haben wir mal so ein paar Exkurse in Sachen Horrorfilm gemacht. Und da bin ich bei Zombiefilmen halt hängen geblieben. Mhm. Das gefällt mir am besten, wenn halt einfach diese Situationen da sind, so wie hier. Mensch misstraut Mensch. Du hast halt irgendwie eine Gruppe oder einen Protagonisten und du weißt, die Bedrohung, die eigentliche Bedrohung, ja, können auch Zombies sein, aber Zombies sind gar nicht mal so spannend. Ich finde Zombies relativ langweilig. Viel spannender ist es, wenn dann in dieser Zombie-Welt auf einmal Menschen auf Menschen wieder treffen, weil dann geht's halt so richtig los.
Das ist ja dieses Ding in der, an der Endzeit, ne, oder Postapokalypse, diese Anarchie, ne, also die Menschen haben halt sie haben ja niemanden mehr, an den sie sich wenden können, wenn sie von anderen Menschen quasi bedroht oder
Gesetze sind nichts mehr wert.
Genau, also, es gibt keine Gesetze
mehr. Keine Gerichte
mehr. Genau das ist eigentlich auch, was ich so an Endzeit und Apokalypse und so so spannend finde. Was wird dann aus unserer Gesellschaft? Gibt's dann noch eine Gesellschaft? Oder also meistens wird's ja als Anarchie dargestellt, ne? Und dann gibt's verschiedene Gruppierungen, die dann irgendwie so ihr Ding machen. Und manche leben dann so vor sich hin, manche probieren ihr neues Gesellschaftssystem den anderen aufzudrücken.
Oder also wie hier. Wir haben diese Kannibalengruppe, die, also, und das finde ich halt auch so toll, dass dieses Setting dann, ja klar, das sind jetzt irgendwie die Bösewichte in der Gruppe und vor denen heißt es wegzulaufen und irgendwie so, da ist der Konflikt eingebaut, ne? Mhm. Aber so ganz, wie soll man sagen, also, es bleibt, finde ich, immer noch so pervers, wie es ist, aber es bleibt eher nachvollziehbar, was die da tun. Weil die handeln aus keiner intrinsisch schlechten Motivation, sind nicht irgendwie die Wall Street Banker, die einfach nur reich werden
genau,
wollen,
ja.
Sondern die kämpfen genauso ums Überleben.
Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also wir können jetzt viel darüber philosophieren, aber man weiß ja im Endeffekt nicht, wie man selber reagieren würde, ne? Also ich würde jetzt so spontan sagen, ich könnte niemals andere Menschen essen, aber wer weiß, ne? Also eigentlich ist das, was sie da auf diesem Hof machen, halt auch total bescheuert, weil wie lange wollen sie denn Leute überfallen, Leute entführen? Also irgendwann gibt's halt niemanden mehr, den sie essen können, halt so.
Die Gruppe wird sich wahrscheinlich selber im wahrsten Sinne des Wortes zerfleischen.
Aber es ist halt in dem Moment so das Einzige, was ihnen halt bleibt, ne? Also das ist
vielleicht ist Mutti Bäuerin deshalb auch so hinterher, dass da vielleicht auch Nachwuchs produziert wird. So.
Genau, das hatten wir jetzt nämlich auch noch nicht erwähnt. Sie ist ja sehr interessiert an Leonie und Marie, weil sie die mit ihren Söhnen verkuppeln will, um frisches Blut auf diesen, also es ist schon so ein bisschen so ein Inzesthof, ne? Also der Sohn, der dann da zu Marie kommt, also das ist schon so ein bisschen Hillbilly-mäßig irgendwie.
Ja. Aber ich sag ja, das ist so, auch klar, das ist auch irgendwie ein Trope, das ist auch irgendwie ein Klischee so in diesem Genre, in diesem Setting, aber es gehört dahin und es funktioniert und wie du sagst, es ist so dieses philosophische oder dieses Was-wäre-wenn-Spiel kann man halt gut damit machen und das, ich finde, das fordert auch, also wenn das für dich als Zuschauer funktioniert, dann fordert dich das irgendwie auch heraus, dich irgendwie zu positionieren. So, du hast auch deine Figurenkonstellation, so, ne, so nach dem Motto, wer gefällt dir besser, so ist es. Bist du eher auf der Seite von Marie, die zumindest irgendwie noch ein familiäres Bündnis spürt mit ihrer Schwester, so? Geht's darum?
Ja.
Geht's eher darum, wie Tom haut rauf, halunkenmäßig irgendwie über die Runden zu kommen, so gut es geht? So, jeder ist sich selbst am nächsten. Es ist Philipp, der vielleicht eher der Opportunist ist, ne? Und wie du sagst, welche Rolle nimmst du da ein? Aber das macht der Film und das funktioniert mit dem Film. Und wie gesagt, einfach ich liebe einfach diese spannenden Momente und das funktioniert auch sehr, sehr gut in der deutschen Produktion einfach. Du brauchst ja nicht Roland Emmerichs Computer hochfahren für. Das reicht halt, wenn du mit drei Leuten an einer Tankstelle stehst. So.
Ja.
Und die Sonne brennt im Hintergrund und du weißt einfach nicht, was jetzt als nächstes passiert. So, jedes Geräusch ist verräterisch, jeder Blick kann schon irgendwie was Falsches aussagen. So, und das mag ich total, wenn einfach angespannte Situationen, oder wir haben ja auch neulich A Quiet Place geguckt.
Genau, im Kino, ja.
So, der ist auch kein großer Spoiler, aber es gibt halt gleich am Anfang so eine Szene halt
in einem Supermarkt,
ja. Genau, so, wo jeder Griff ins Regal schon irgendwie spannend ist, weil du nicht weißt, also, was jetzt als nächstes passiert.
Muss ich auch sagen, ja, wo sie dann probieren, jedes Geräusch zu vermeiden und
So. Und auch da darfst du auch nicht zu viel über die Prämisse nachdenken, weil wir nach dem Kinobesuch ja auch diskutiert so. Aber es ist halt, also auch da, das ist ein toller Film, der setzt zum Beispiel ganz stark auf dieses Familienthema so, Eltern, Kinder, diese Bündnisse irgendwie. Und das ist so, ja, das, also du kannst halt, wie jedes gute Genre, du kannst halt so tolle Sachen über kodierte Bilder irgendwie aussagen.
Das ist aber auch das, muss ich sagen, deshalb gucke ich bis heute Walking Dead total gerne. Da sind, also gerade weil du meinst, diese angespannten Stimmungen, ne? Also ich meine, ich muss sagen, also so gerne wie ich Walking Dead hab, sie könnten da langsam so ein Ende finden irgendwie. Es ist immer noch gut, aber das schafft Walking Dead, finde ich, ganz, ganz oft. So ganz angespannte Momente, wo man gerade, wo dann, du bist da nicht so drin, oder?
Ich hab den Piloten geguckt, fand es super, ja. Hab dann die erste richtige Folge gesehen und dann war ich raus. Das hat mir
es gibt ja jetzt aktuell diesen Bösewicht Negan, ne? Das ist, da gibt's so krasse Momente mit Negan halt, ne? Also wo man wirklich so da sitzt und die arbeiten auch ganz viel mit so einer wummernden Musik immer und also die so unterschwellig immer aggressiver wird und da saß ich dann auch teilweise so hin und her rutschend so auf meinem Sessel und ich finde, das macht Walking Dead auch ziemlich gut so. Das ist ja auch Postapokalypse.
Hast du mal das Videospiel gespielt? Dieses Adventure von Telltale?
Nur die erste Season.
Genau, habe ich auch.
Wo übrigens auch ein Bauernhof mit Kannibalen vorkommt, ne? Habe ich mir nämlich auch nochmal irgendwo notiert. Das ist genau das gleiche Setting.
Ich überlege gerade, wer zuerst da war.
Das weiß ich jetzt nämlich auch gerade nicht so. Das
kann sogar sein. 2011 kann sogar, also.
Aber in der zweiten Episode von der ersten Season, da sind sie nämlich auch auf so einem Bauernhof, wo sich dann auch rausstellt, das sind Kannibalen und da gibt's dann nämlich auch diese Szene in der Küche, wo sie alle zusammen beim Essen sitzen und
ich glaube, es liegt einfach, das ist so naheliegend bei diesem Genre irgendwie. Aber ja, und also das hat für mich auch gut funktioniert.
Es war ja trotzdem, wie du es beschrieben hast, es war ja trotzdem eine spannende Szene, weil man gar nicht, also man weiß halt nicht, was macht sie jetzt? Ist sie da jetzt mit? Oder gut, sie entscheidet sich fürs Ausrasten. Es ist halt super spannend inszeniert, so, und man, ja. Also, auch wenn man die Szene jetzt vorher, also in irgendeiner Form schon mal so gesehen hat, man weiß halt nicht, worauf es hinausläuft, ne, dann im Endeffekt.
Ja. Ja.
Oder wie sich diese Spannung dann entlädt im Endeffekt dann so.
Ja, also ich konnte auch, während des Filmes konnte ich halt sehr, sehr gut abschalten und bin jetzt nicht irgendwie gedanklich schon 3 Schritte weitergegangen. Das hätte man wahrscheinlich auch machen können, also wenn du, glaube ich, mal 5 Minuten länger nachgedacht hättest, hättest du, glaube ich, am Anfang den Film schon komplett irgendwie vorwegnehmen können oder alle 20 Minuten so mit jeder Änderung des Settings oder so hättest du schon, ne? Aber wie ist halt das Entscheidende bei dem Film. Wie das alles inszeniert ist, wie es alles gemacht ist und auch dieser Slasher-Umschwung, wie du ihn nennst, so, der hat mir auch gut gefallen. Das hat auch funktioniert. Weil die Atmosphäre wieder so, wieder da war, so.
Und auch, also, was wir jetzt auch noch gar nicht so gesagt hatten, dieses, das hatte der Tim Fehlbaum auch erzählt, was ihn an dieser Sonnenthematik so gereizt hat, war dieses Spiel mit Hell und Dunkel, ne? Ja. Licht und Schatten. Das haben sie nämlich auch immer großartig gemacht. Du hattest ganz lange Sequenzen, wo es dunkel war, also wo es Nacht war oder wo sie in irgendwelchen Räumen waren oder so. Und wenn sie dann raus in die Sonne getreten sind, da gab es immer diesen flirrenden Soundeffekt, ne? Ich weiß nicht, ob du den auch so mitgekriegt hast, dieses Summen und dieses gleißend helle Licht, dieses völlig überstrahlte, wo man dann nichts mehr sieht. Also das war immer großartig gemacht. Also dieses, die Sonne haben sie halt irgendwie toll eingefangen, weil sie davor immer eine Viertelstunde einfach Dunkelheit hatten oder mehr oder weniger Dunkelheit hatten.
Ja.
Und der halt nicht die ganze Zeit in diesem gleißend hellen Licht spielt, ne?
Ja. Ja, wir sind ja noch bei der Inszenierung. Da kann man auch noch mal kurz, ich lobe den Film sehr gerne und sehr hoch, aber was mir nicht so gut gefallen hat, waren die Schnitte. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Gerade am Anfang, mir war da ein bisschen zu viel geschnitten, ein bisschen zu hektisch geschnitten. Also gerade so bei so...
Also bei mir vielleicht gar nicht so, doch vielleicht spielt der Schnitt auch so ein bisschen rein, aber sie haben halt sehr viel
Shaky Cam, oder?
Genau, also diese Shaky Cam drin, so Handkamera, das hat mich eher so ein bisschen gestört. Ne? In manchen Situationen unterstützt es natürlich so die Atmosphäre in dem Moment, aber sie benutzen es ja fast ausschließlich, glaube ich, so. Also
ja, und lustigerweise haben sie es im Making-of ja auch erwähnt, dass die am Ende bei dieser großen Flucht von dem Bauernhof, als da alle aus der Scheune dann entlassen werden und so die ganzen potenziellen Menschenopfer fliehen und dann kommt's halt auch nochmal zu so einem Showdown da irgendwie auf dem großen Feld und alle rennen hinterher und mit Ketten und Heugabeln so ungefähr und da hatten die wohl viel, viel mehr Action geplant, also wirklich viel mehr Momente, wo du siehst, wie Leute aufgespießt und irgendwie abgeworfen werden und so. Und dann hat der Tim aber auch gesagt, so, ja, das tut ihm auch leid, das Make-up-Department hat da irgendwie Überstunden geschoben und nichts ist im Film oder fast nichts ist im Film gelandet, ja. Weil, wie er dann sagte, so, ja, man hat halt irgendwie nichts erkannt. Die sahen halt alle gleich aus und naja, da mussten wir sonst rausschneiden.
Das war dann wahrscheinlich eine Mischung aus dem Überblendeten, der Shaky Cam, dem Staub.
Alle in ähnlichen Kostümen.
Genau,
so.
da hat er dann wirklich gesagt, dass sie das halt rausgenommen haben, weil da nicht mehr erkennbar war, wer da wer ist und anstrengend zu gucken war einfach.
Ja. Und also ich fand den Moment in dieser Fassung auch schon latent anstrengend, weil es immer noch nicht perfekt war so. Aber
ging so. Also ich fand's okay. Also wo ich dann gesehen habe, was sie rausgeschnitten haben, da dachte ich dann auch, ja, das hat er recht. So, ne?
Ja. Soundtrack ist auch super.
Ja.
Ich fand die Musik sehr, sehr schön und sehr,
auch,
sehr
also eigentlich sehr dezent auch. Also mir fällt es jetzt gar nicht, also beim Abspannen, aber so während des Films war das, also habe ich jetzt gar nicht so, es war sehr dezent, fand ich.
Sehr, sehr dezent, sehr, ich hab das sehr stimmungsvoll in Erinnerung und so ein bisschen so Hans Zimmer mäßig. Also es gab so durchaus ein, zwei Momente, wo es mal so ein bisschen angeschwollen ist, genau, anschwellte. Genau.
So.
Ja. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema Postapokalypse, oder?
Ja, das hatten wir jetzt zwischendurch immer mal wieder drin. Ja, aber
da können wir immer das Fass ein bisschen größer aufmachen. So. Weil, wie gesagt, viele Sachen, die halt so in diesem Setting, in dem Genre, wenn man so will, in der Materie irgendwie verankert sind, so, die sind in dem Film auch. Und das meine ich ja, dass der Film arbeitet sich da an der Vorlage oder an diesem Genre gut ab, ne, ohne das Rad neu zu erfinden. Und sag ich immer wieder, für mich ist es so, gibt's eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder gibt's zwei Wege, einen für mich guten Film zu machen. Entweder du bist halt wirklich wahnsinnig innovativ, dann verzeih ich auch im Notfall ein bisschen was in der Inszenierung oder ne, so, wenn das stark ist, dann können andere Sachen ein bisschen schwächer sein. Oder wenn du halt nicht innovativ bist, dann musst du halt handwerklich richtig gut sein. Ne, so, das ist so.
Gut.
Ja, und genau, also dann bist du vielleicht nicht wahnsinnig originell, aber dann muss es gut umgesetzt sein. So. Und ich finde, der Film geht den zweiteren Weg. Vielleicht nicht so krass originell, aber halt handwerklich sehr, 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 sehr gut, sehr kompetent und holt auch, also klopft so diese Momente ab, die vielleicht irgendwie auch so wichtig sind in dem Setting und füllt sie halt gut aus. Wie gesagt, so das erste Mal, wenn sie auf jemand anderes überhaupt treffen. Ne?
Du
weißt ja gar nicht, wer da noch in der Welt ist.
Nee, also wo sie zum ersten Mal auf Tom treffen, vor allem sieht man ihn ja auch erstmal nur durch das dreckige Fenster der Tankstelle, wie er den Kofferraum ausräumt. Ne?
Ja.
Da weiß man ja auch überhaupt nicht, was das für ein Typ ist.
Ja. Und ob er alleine ist.
Genau.
Ne? Ob das auch schon irgendwie der erste Überfall, die erste Falle irgendwie sein soll.
Ja.
Ne, wie du gesagt hast, so dann gibt's da irgendwie so Schlafutensilien, man merkt, okay, der.
Ja, war vielleicht oder ist noch irgendjemand da oder man weiß es nicht so richtig.
Und dann halt eben auch so diese, wie du gesagt hast, manchmal so westernmäßig, wenn man sich dann gegenübersteht und anfängt dann halt zu verhandeln.
Ja,
irgendwie
hatte so der Schluss so ein bisschen so dieses, was du vorhin meinst, dieses Stand-off, ne? So sie mit
nicht nur Schluss, auch schon an der Tankstelle. So, wenn die beiden Männer dann halt so merken, okay, der schießt mir jetzt nicht sofort den Kopf weg und rennt irgendwie weg mit meinen Utensilien. Wir müssen reden, wir müssen uns austauschen, wir müssen einen Deal machen.
Aber das hast du ja generell ganz oft in diesen postapokalyptischen Sachen, diese ganz viele Western-Motive, dieses Lonesome Wanderer.
Ja.
Auch dieses Staubige, dieses das sind ganz viele Western-Motive, finde ich, generell. So
Einsamkeit ist immer ein großes Thema, ne? Auch wenn es jetzt hier irgendwie drei Leute sind oder vier Leute werden oder so, aber diese kleinen Gruppen oder Einzelkämpfer, die unterwegs sind. Mir fällt halt The Book of Eli ein.
Ja, genau.
Den habe ich auch vor ein paar Jahren mal gesehen, fand den sehr, sehr stark. Auch da so dieses, ne, er ist ja der einsame Wanderer, ja,
genau, dieses, das ist ein ganz häufiges Motiv irgendwie, dieses einsame Wanderer-Ding, ja, Book of Eli oder A Boy and His Dog oder auch bei Fallout, also weil du vorhin Fallout angesprochen hattest.
Ja, klar.
Du hast ganz, ganz oft dieses, oder Mad Max halt, ne, das ist ja nur das berühmteste Beispiel.
Ja.
Mad Max ist ja nur auch der einsame Wanderer halt so, ne.
Ja. Was haben wir noch? Wir haben halt, wie gesagt, dieses, das kommt ja daher oder das spielt damit rein, dieses nicht sofort zu wissen, wer eigentlich, also alles ist eine potenzielle Bedrohung. Alles ist Bedrohung im ersten Schritt. Ne?
Ja.
Allem Misstrauen, niemandem vertrauen, dadurch halt so einsam durch die Welt reisen, ne?
Mhm.
Und dann halt immer wieder neu Vertrauen aufbauen und dann wird das Vertrauen ja auch irgendwie missbraucht und dann hat man sich geirrt und dann stellt sich raus, ich bin ja doch irgendwo in der Falle gelandet.
Es sind immer so, Endzeit ist halt auch immer so dieses diese gesellschaftlichen Gedankenspiele, ne? Da wird jetzt aber, weil du hier meinst mit Trauen und Misstrauen, da wird jetzt im Moment, ist das ja auch so ein Hype bei Videospielen, ne? Wenn du dir hier DayZ anguckst oder
stimmt, ja.
Rust oder wie sie alle heißen, das ist ja
stimmt.
So Spieler gegen Spieler, man hat aber die Option, sich zusammenzutun und zusammen Dinge zu sammeln und so, muss es aber nicht. Du kannst Leute verarschen und so. Also das ist genau das, was du meinst. Also das in ein Videospiel umgesetzt, ne? Das ist auch.
Laufe ich jetzt voraus und gehe die Gefahr ein, dass er mir in den Rücken schießt und alle meine Items klaut, oder?
Genau, also das ist da alles möglich. Also das ist im Moment ganz, ganz groß irgendwie, diese Survival-Videospiele. Das ist auch total abgefahren, was da so passiert und wie du, also da kann man echt beobachten, wie so Leute so drauf sind. Ich meine, gut, da ist es halt in dem Videospiel, aber das ist schon verrückt, also wie sich dann Menschen teilweise verhalten, so, ne? Man könnte zusammenarbeiten, tut es dann aber nicht.
Und, das ist ja auch eine ewige, jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie das nochmal, aber es ist ja auch eine ewige philosophische Debatte. Ich glaube, Thomas Hobbes hat das irgendwie auch so. Ich hatte da mal ein bisschen was im Philosophiestudium. Der hat, glaube ich, diesen legendären Satz geprägt: So, der Mensch ist ein Wolf unter Wölfen. So, das war so sein Menschenbild.
Der Mensch ist das Menschenwolf oder irgendwie so.
Irgendwie sowas, ja genau.
Ja, irgendwie so.
Und hat dementsprechend dann halt so eine politische Philosophie halt geprägt, so nach dem Motto. Also er hat dem Menschen im Grunde genommen misstraut und hat sehr negativ auf den Menschen geguckt und hat dadurch Rechte, Pflichten und Gesetze sozusagen formuliert, weil er immer wieder dieses Bild vom schlechten Menschen, ne, irgendwie vor Augen hatte. Und dann gibt's ja auch manche politische Philosophen, die halt das Gegenteil propagieren und sagen, der Mensch, der ist immer gut und wir wollen das Gute im Menschen irgendwie fördern und das kannst du mit solchen Filmen halt sofort losdiskutieren. Und hast du dann ja auch oft in Videospielen, wenn wir schon beim Thema sind, Fallout, werde ich mir ein bisschen freinehmen, die 3 steht an, da werde ich den ganzen Tag irgendwie nur Pressekonferenzen gucken,
okay,
und werde mich endlich mal an meine PlayStation setzen, um Fallout 4 durchzuspielen.
Ey, ich hab's auch noch zu Hause liegen, seit 2 Jahren, oder wann ist das rausgekommen? Ich hab's mir kurz nach dem Release gekauft und hab mich bis jetzt noch nicht rangewagt. Weil
noch gar nicht gespielt, oder?
Den 4er noch nicht, die davor ja, okay, aber den 4er, den habe ich mir mal in der Collector's Edition gekauft und weil ich weiß, das ist so ein 100-Stunden-Mammutwerk einfach. Da muss man irgendwie bereit für sein, weißt du?
Ich habe den dritten Teil auf der PS3, den habe ich geliebt. Das war auch so ähnlich wie bei dir in der Videothek.
Ja.
So habe ich das Spiel gekauft. Ich war irgendwie, das war so ein Sonderangebot irgendwie, auch so eine Collector's Edition und die sah ganz, ganz nett aus und dachte ich, naja, gucke ich mir dieses Spiel, keine Ahnung, was das ist, aber sieht ja irgendwie interessant aus und dann gucke ich mir das mal an. Und dann habe ich das halt auch gespielt und das war dann auch so einmal geschnipst und 100 Stunden vorbei.
Das ist
halt, wo ist mein Leben geblieben, aber es war geil.
Also bei Fallout ist das natürlich auch nochmal speziell, dieses ganze Szenario. Ich spiele Fallout seit dem ersten Teil halt und dieses Retro-Future-Ding, ne?
Ja,
dass die Zeit quasi so in den 50ern stehen geblieben, also ist sie ja gar nicht, ne? Also sie haben ja technologische Entwicklungen, aber es sieht alles so nach 50er Jahre aus, so großartig. Also
es ist halt, genau, es spielt halt in der Zukunft, ne? Also
genau.
Also
jeder Teil spielt ja auch in einer anderen Zeit.
Ich glaube, das ist irgendwie so am Ende des 21. Jahrhunderts irgendwie. Ist sozusagen
da
der
Nullpunkt. Da ist, glaube ich, dieser Fallout, ja.
Genau, es gibt halt, also in dieser Zukunft fängt es sozusagen an und komischerweise sieht es irgendwie aus wie in den 1950er Jahren. Keine Ahnung, wie da so die Egal,
ist es so. Es ist quasi eine alternative Realität, in der dann halt die Apokalypse kommt. So,
genau, ne? Irgendwie fallen die Bomben, die Atombomben und alles ist irgendwie zerstört und viele Menschen flüchten sich dann halt eben in so Bunkersysteme. Mhm. Und dann ist es halt eigentlich, also ich habe den dritten halt gespielt, beim vierten ist es halt genauso. Du fängst irgendwie in einem Bunker an, bist dann halt noch weiter in der Zukunft. Im dritten Teil bist du halt irgendwie ein Baby, was im Bunker geboren wird und dann irgendwie 20 Jahre später durch irgendwelche Dinge, die passieren, musst du den Bunker verlassen und merkst, oh, da draußen ist ja die Welt immer noch da, sie ist zerstört, aber sie ist noch da. Mhm. Und dann geht's halt los. Dann bist du halt eben auch dieser einsame Wanderer. Und ich hab's halt beim dritten Fallout, deswegen habe ich mich halt auch so verliebt in dieses Spiel. Das sind für mich Wandersimulationen. Also ja, ich bin wirklich.
Da sagt ein guter Kumpel von mir sagt auch immer, das ist, da geht's auch gar nicht darum, das Ziel zu erreichen.
Überhaupt nicht.
Sondern das also den Weg dahin.
Ja,
so, ne?
Absolut,
das,
absolut. Ja. Und so habe ich diesen dritten Teil gespielt. Wirklich so eine Himmelsrichtung ausgesucht. Am Horizont ist ja auch das Geile. Dann siehst du da irgendwie was am Horizont. Und so, also da zwischen den Bergen, das sieht irgendwie aus wie so eine Antenne oder so ein Hochhaus oder so. Ich laufe jetzt so lange, bis ich da ankomme und mal gucken, ob ich es schaffe bis dahin. Und so habe ich das halt gespielt. Mhm. Und den vierten Teil, da habe ich, glaube ich, schon 20, 30 Stunden drin versenkt.
Okay.
Aber der hat mich irgendwie nicht so gekriegt wie der dritte Teil. Das war irgendwie alles ein bisschen sperriger und ich bin nicht so ganz warm geworden. Und irgendwie habe ich es dann wieder zur Seite gelegt. Und jetzt will ich es halt mal ausgraben und wirklich mal durchspielen.
Was ich ja immer ein bisschen schade finde an vielen postapokalyptischen Szenarien, es wird ganz selten gezeigt, was daraus werden kann. So, ne? Also wenn die Menschheit so auf Null gesetzt wird und dann, also du hast halt ganz oft nur dieses Mensch gegen Mensch-Ding und so, ne? Und dann, deshalb, ich fand letztes Jahr zum Beispiel, wo wir jetzt bei Videospielen sind, Horizon großartig, ne?
Das habe ich auch gespielt.
Das spielt ja ganz, hier, ganz ja. weit nach der Apokalypse
das
quasi.
Das ist Post-Apokalypse
genau.
im Grunde genommen, ja.
Aber da fand ich halt super spannend, so dieses, die Menschheit wird rebootet quasi mhm. und du hast halt nicht dieses, naja, also was du sonst so in diesen typischen Endzeit-Szenarien hast, ne? Also du hast quasi nur den Mensch
Stimmt.
als Feind und
die
und sondern
Gesellschaft
da hast
baut
du,
sich
genau, du hast da schon wieder verschiedene Gesellschaftsformen so, ja. ne? Und das fand ich bei Horizon großartig und das war auch alles total schlüssig erklärt, also für mein Empfinden total schlüssig erklärt. Großartiges Spiel.
Stimmt. Ja, ja, und auch ästhetisch einfach fantastisch, weil anders als hier, ne? So bei Hell ist ja wirklich alles irgendwie Tod und irgendwie abgebrannter Wald und alles ist so ja, unlebhaft irgendwie.
Genau.
Und bei Horizon ist es halt so, ja, du hast da deine Hochhausruinen, aber die sind schon wieder völlig überwuchert von Pflanzen und diese Stadt, die da mal zerstört war vor Hunderten von Jahren, die sieht man eigentlich schon gar nicht
genau.
mehr da drin, um die geht's gar nicht mehr. Die Natur ist zurück.
Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die relativ selten gemacht wird, finde ich. Also du hast ganz oft diese Ödland-Szenarien, ne?
Mhm.
Das hat Mad Max irgendwie geprägt, ne? Dieses Bild von der Postapokalypse. Aber das muss ja nicht immer so aussehen. Also es gibt ja, ich habe letztens zum Beispiel auch nochmal The Colony gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit Lawrence Fishburne und Bill Paxton und so. Da ist es halt eine Eiszeit, ne? Es ist auch, also im Prinzip muss ich schon sagen, ist ein ähnliches Szenario, bloß dass sie nicht im Ödland, also sie sind im eisigen Ödland.
Ja, gut, ja.
Aber es ist mal, also.
Sieht mal ein bisschen anders aus.
Es sieht mal ein bisschen anders aus. Also es ist dann, also ich find's schon mittlerweile eigentlich, also so gern wie ich das Genre mag, ich find's eigentlich immer ganz, ganz cool, wenn da auch mal so andere Wege gegangen werden, so, ne?
Mhm. Ja, das stimmt schon, ja. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Ich wollte dich nämlich noch fragen, wie spielst du denn Fallout? Also ich bin bei Fallout 3 halt, klar, der einsame Wanderer, aber man hatte die Möglichkeit, bist du gut, bist du schlecht? Und ich meine...
Also ich bin also wenn ich die Option habe, so spielst du jetzt, also ich bin meistens schon der Gute. So. Ich kann mich immer ganz schwer durchringen zu schlechten Entscheidungen und es gibt ja auch irgendwie den Trend, dass es mittlerweile auch so nur noch also in ganz vielen Videospielen, so bei The Witcher oder bei den BioWare-Geschichten oder so, dass es da nur noch diese Grauzonen gibt. Und da sitze ich teilweise davor und kann mich nicht durchringen, weil irgendwie alles eine schlechte Entscheidung ist einfach.
Ja.
Da tue ich mich immer ganz, ganz schwer mit. Also ich bin meistens schon irgendwie so der Gutmensch, so muss ich ehrlich gestehen.
Ich aber auch. Ich bin da der strahlende Superheld, der da wirklich durch die, am liebsten alles wieder alleine aufbauen würde. So, das ist immer, aber es ist halt schon, also gerade bei Fallout 3, als ich dann auch gehört habe, da gibt's dann ja irgendwie, da gibt's zum Beispiel so eine Siedlung, so eine kleine Stadt, die heißt Megaton. Mhm. Die ist um eine Atombombe herum entstanden. So, und diese Bombe ist halt noch scharf. Und du bekommst halt dann irgendwie so die Quest, das Ding zu entschärfen. Das kannst du halt lange Zeit einfach mal nicht machen. Und dann kommst du halt später an so einem Hochhaus, wo sehr überhebliche, ja, versnobte Reiche irgendwie sitzen und wirklich so über den Dingen stehen und sich auch über die Dinge stellen, so. Und irgendeiner von denen gibt dir die Möglichkeit, also hat den Zünder für die Bombe. Und anstatt halt die Bombe in der Stadt zu entschärfen, in der du irgendwie vor 20 Stunden Spielzeit irgendwie mal warst, so kannst du das Ding einfach in die Luft jagen. Und dann siehst du wirklich im Horizont nur den Atompilz und dann ist die komplette Siedlung weg.
Aber das ist zum Beispiel auch ein ganz abgefahrenes Szenario. Es gibt ja tatsächlich diese Cargo-Kulte, ne, auf so Südseeinseln und so. Das sind dann so Südseevölker, ja. So, ne, auf diese, also die, diese Stämme, die dann halt tatsächlich so abgestürzte Flugzeuge und sowas anbeten, so, ne? Also es gibt's tatsächlich so, oder wenn du jetzt hier kennst du die alten Planet der Affen-Filme?
Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt mal
hinkomme. Da gibt's ja, im zweiten Teil treffen sie auf einen Kult, die eine Atombombe anbeten, so, ne? Also das
ist natürlich ein geiles Bild.
Das sind, also die haben dann richtig so einen Tempel, wo dann so eine Rakete steht. Sie beten dann halt diese Rakete an. Und diese Kulte gab es tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob sie immer noch, nee, war wahrscheinlich nicht mehr, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit lang so diese Kulte auf diesen Südseeinseln, wo sie dann, weil sie sich das nicht erklären konnten, das kam für sie vom Himmel. Und dann gab es tatsächlich so Völker, die dann so abgestürzte Flugzeuge und so sowas angebetet haben, ne?
Das war doch bei Horizon genauso. Da war das doch irgendwie so ein Hologramm, was glaube ich da bei diesem ersten Stamm, also wo diese Aloy irgendwie herkommt,
ja.
Die haben doch glaube ich auch irgendwelche Hologramme oder irgendwelche Türen oder irgendwas so Technisches,
ja,
angebetet.
Sie haben diesen Tempel an dieser Bunkertür, aber sie kriegen ja diese Bunkertür nicht auf.
Genau, bis also sie dann irgendwann wieder kommt.
Sie vermuten, dass da irgendwas Göttliches hinter ist und dann kommt der Aloy und öffnet dann diese Tür halt so und dann fallen ja alle auf die Knie und
genau.
Also für sie ist das halt auch irgendwas Göttliches, ne, diese Bunkertür. Aber wir sind irgendwie bei der Gaming-Unit, habe ich so das Gefühl mittlerweile.
Das macht nichts.
Okay, wir können gerne dabei bleiben auch.
Ja, wir finden den Bogen auch wieder zurück auf Filme, aber ja. Also weil ich persönlich, je mehr wir so drüber reden, ich merke das halt, dass das für mich ein Genre ist, was ich eher im Videospiel bisher, glaube ich, erlebt habe, als im Film. Ich habe es mehr gespielt als gesehen.
Ja, na, das ist bei mir so 50-50, würde ich mal sagen. In Videospielen, ich finde, da werden öfter interessante Sachen damit gemacht, mit dem Genre, so.
Vor allen Dingen?
Also, da gibt's die interessanteren Szenarien oftmals und du kannst sie halt erleben, so, ne? Also,
das wollte ich gerade sagen, es sind halt Welten, die du erleben kannst. Das ist ja zum Beispiel jetzt hier bei Hell, uns bleibt ja nichts anderes übrig, als über die Figuren im Film spannende Momente zu erleben.
Mhm.
Aber in diesen Spielen, gerade wenn es so Fallout Open World ist, dann erleben wir die Welt.
Und können sie beeinflussen, ne?
Wir können sie beeinflussen.
Also du kannst Filme halt nicht beeinflussen, ne?
Wir können überall hingehen, wo wir irgendwie hingucken können. Oder, ich meine, müssen wir halt auch nochmal erwähnen, The Last of Us. Ich meine, gut, das sind vielleicht auch so ein bisschen Zombie-Wesen, die da irgendwie
Es ist anders interpretiert, aber es sind schon Zombies in gewisser Weise, ja.
Schon, aber die Welt an sich ist ja auch verlassen und überbewuchert wieder von Pflanzen.
Genau.
Und dann kommst du auch an eine Stelle und auf einmal kommen da irgendwelche Giraffen vorbeigelaufen, weil halt irgendwo dieser Zoo gar nicht mehr existiert, aber mal da war. Und da holt sich die Natur ja auch so ein bisschen die Welt wieder zurück. Und auch da geht's ganz stark um, wem vertraut man überhaupt und wer gegen wen. Und weil man da jetzt auf Menschen trifft, kann man denen vertrauen, kann man denen nicht vertrauen und so. Das ist halt, Last of Us ist eher narrativ, bedient sich eher auch filmischen Mitteln, so. Aber ich fand's großartig aufgrund dieser Figuren und auch da so die Beziehung, die diese Figuren aufgebaut haben.
Ja, da kommt jetzt auch dieses Jahr der zweite Teil. Da bin ich auch mega gespannt. Ich fand den ersten Teil auch toll, so großartig.
Absolut. Also ja.
Und irgendwie waren diese komischen die Idee war schon nett, das waren so im Endeffekt auch Zombies, aber diese Pilzinfektion, das war schon eine abgefahrene Idee, vor allem gar nicht so weit hergeholt, ne? Also ich habe auch mal ein Making-of zu The Last of Us gesehen. Es gibt ja tatsächlich Pilze, Bei Menschen jetzt nicht, aber die Insekten zum Beispiel befallen, die dann deren Gehirne beeinflussen. Ne?
Oha, jetzt hör auf.
also die Idee von The Last of Us ist gar nicht so weit hergeholt. So, ne? Also das sind ja quasi auch pilzbefallene Menschen, die dann von diesem Pilz mehr oder weniger kontrolliert werden. So, ne? So verrückt, wie das jetzt klingt, aber da gibt's halt in der Natur tatsächlich ein Vorbild zu, ne? Das ist schon abgefahren irgendwie.
Ich habe ja noch mal nebenbei die Liste in der Wikipedia einfach mal aufgemacht. Also der Artikel ist Postapokalypse und dann gibt's da halt so ein paar Tabellen in Sachen postapokalyptische Werke und das ist sehr lang.
Ja.
Das ist sehr lang.
Ich habe da auch mal drüber geguckt, ja.
Es sind halt auch interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel klar, The Day After, nee, was? The Day After? Nee, hier, The Day After Tomorrow. Den wollte ich rauspicken. Roland
ja.
Emmerich.
Ja.
Der halt im Schnee, auch im Schnee spielt, ne? Genau. Den habe ich, das weiß ich noch. Ich habe den, guck mal, der ist von, was steht hier? 2004.
Jake Gyllenhaal, ne?
Genau, ja. Ich habe da damals, das muss, was war es denn? 2002, 2003, das weiß ich noch. Ich habe im Kino den Trailer gesehen. Den Teaser-Trailer zu The Day After Tomorrow. Und ich kann mich noch dran erinnern an dieses New York-Manhattan-Bild, das halt in, also dieser meterhohe Schnee,
genau, ja,
der diese komplette Insel eingenommen hat und du hast nur noch so ein paar Spitzen von Hochhäusern irgendwie da rausragen sehen,
ja,
unter diesen Schneemassen und dann ist die Kamera, glaube ich, da irgendwie so rein oder rausgefahren und dann waren da nur so ganz kleine Menschen irgendwo zu erkennen, so zwei, drei Leute, die sich da irgendwie durch den Schnee gekämpft haben. Und ich fand dieses Bild so krass, das hat mich so beeindruckt, einfach diese Bildsprache auch dahinter, dass ich mir dachte, boah, wie geil wäre das, so ein Film, der wirklich sich auf die Menschen konzentriert, also der wirklich so dieses menschliche, postapokalyptische Drama, was ja auch immer hier auch so mitschwingt, ne, einfach sich ganz stark auf diese Menschen konzentrieren und dann auch diese Frage durchkaut, so, wie geht's da jetzt eigentlich weiter, wenn das dein Alltag ist, so, Manhattan ist irgendwie unter, weiß ich nicht, 50 Meter hohem Schnee,
ja,
und trotzdem marschieren da aber Leute durch, das muss, da irgendwas muss da ja sein. Das hätte mich halt wahnsinnig interessiert. Leider war es dann halt ein Roland Emmerich-Film, der halt Naturkatastrophen-Porn en masse war, ja, und den ich halt wahnsinnig uninteressant fand.
Ich habe da nur noch ganz dunkle Erinnerungen dran. Also ich habe den auch tatsächlich irgendwann mal gesehen, aber habe den nicht mehr so ganz parat irgendwie.
Aber das würde, also fällt mir jetzt nicht als erstes ein, wenn ich sage Postapokalypse, aber falsch ist es ja nicht, ne?
Nee, so. Nee, nee, also auf keinen Fall. Nee, das.
Oder hast du mal Snowpiercer gesehen?
Ja. Wobei den, klar, es ist Postapokalypse, aber irgendwie finde ich, ist es für mich mehr so ein Märchen. Also so, weißt du, was ich meine? Also der ist schon wieder so.
Weil der so drüber ist, oder?
Ja, also irgendwie so mit diesem. Ich mochte den, also muss ich jetzt mal vorweg sagen, so, ich mochte den gerne, aber das war für mich irgendwie so ein Märchen, weißt du, so, die irgendwie kämpfen sich durch den Zug und dann am Ende sitzt da Ed Harris in da vorne und dann irgendwie hatte der sowas Märchenhaftes, wo sie so von Waggon zu Waggon in immer obskurere, also sie kommen ja da von einer obskuren Situation in die nächste,
ja,
und also vielleicht sehe ich das auch falsch, aber für mich hatte der so ein bisschen was Märchenhaftes. So habe ich den immer so ein bisschen gesehen irgendwie. So, klar, er hat diese Endzeit-Thematik, ne? Die Welt ist eingefroren. Und aber wie absurd ist diese Idee, also dass der Zug so immer um die Erde fährt, so, also mit welchem Ziel, so, ne? Das, trotzdem, also mir hat er gefallen. Also er sah toll aus und er hat Spaß gemacht und so. Und also, ja.
Anderes Beispiel, was hier auch noch steht, Waterworld, das Gegenteil zu Hell.
Ja.
Die ganze Welt ist irgendwie unter Wasser.
Da kann ich mich noch dran erinnern, wo der im Kino lief. Ich überlege auch gerade, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob ich ihn im Kino gesehen habe oder nicht. Ich kann mich auf.
Ist der nicht Anfang der 90er?
Ja, ja.
Von 95.
Ja, ja. Okay. Ich kann mich aber wirklich noch dran erinnern, das war damals nämlich das Thema, weil das war zur damaligen Zeit der teuerste Film aller Zeiten.
Mhm.
Das war ganz großes Thema irgendwie.
Mhm.
Und also der hat mir damals besser gefallen als heute. Also sowieso hier Kevin Costner hat ja immer ich sag mal, so ein bisschen diese familientauglichen Endzeit-Filme gemacht, also auch Postman so, ne, falls du den mal gesehen hast.
Den habe ich nicht gesehen.
Postman ist ja auch so
Der steht ja auch in der Liste.
Ist direkt auch Endzeit mit Kevin Costner. Der hatte aber auch der hat mir auch von der Story her nicht so gut gefallen, aber der hatte auch eine ganz coole Apokalypse so. Also weil da die Natur sich auch die Welt zurückgeholt hat. Also es war weder Ödland, noch Überschwemmung, noch Eiszeit, noch sonst irgendwas. Die Natur ist einfach auch, hat alles wieder zurückgeholt und die Menschen leben halt da drin. Und also da fand ich das Setting wieder cool. Also hatte ich ja vorhin erzählt, wird nicht so oft gemacht, ne? Also du hattest eine ganz lange Zeit, irgendwie haben sich viele so an Mad Max orientiert, ne? Obwohl jetzt Fury Road ja, also Fury Road war für mich ja der Endzeit-Film. Also der ist so, so großartig, ne? Das ist.
Wobei der ist ja auch so nah eigentlich an den Figuren und so weit weg von der Welt irgendwie, in der er spielt, finde ich. Also der Film ist fantastisch.
Wobei ich sagen muss, da wird für meinen Geschmack, wird eigentlich wird eigentlich relativ viel gezeigt, wie sich da wieder neue Gesellschaft, also so verrückt, wie dieser ganze Film ist, aber da wird so ein bisschen gezeigt, wie sich da wieder eine Form von Gesellschaft entwickelt hat. Ne?
Ja, genau, aber er erklärt halt die Apokalypse oder auch die Postapokalypse so gut wie gar nicht. Das hat mir auch gut gefallen. Der wirft dich jetzt so direkt rein. Ich glaube, da gibt's noch nicht mal irgendwie eine Texttafel oder einen Hinweis am Anfang, der sagt, wir schreiben das Jahr 12.000 und es ist Folgendes passiert.
Ich überlege aber auch gerade, in den alten Mad Max-Filmen, es wird so angedeutet, aber ich glaube, das wird nie so richtig. Ich meine, es gab halt die nukleare Katastrophe, ne? Aber so.
Ja, aber Fury Road spricht so gut wie gar nicht mehr davon, weil es ist halt so, wie du sagst, da sind Gesellschaften, da sind auch Kolonien und wir gegen die, und es geht ja mit diesem Ölhandel anscheinend irgendwie los, der auch nicht großartig erklärt wird, weil den Figuren muss er nicht erklärt werden, muss er uns auch nicht erklärt werden. Und dann fahren sie ja mit dem Truck einfach los und du merkst ja erst über die anderen Figuren, dass da irgendwas gerade nicht so läuft, wie es gerade laufen soll, weil sie einfach die Route denn ändert und das ist so. Und
es gibt ja in Fury Road diese drei Orte, ne, die Bullet Farm, dann gibt's diese diese Benzinleute hier und diesen Ort, wo Immortan Joel halt lebt, ne, mit dem Wasser und so. Und mehr wird da halt nicht gezeigt, erwähnt und so, aber also reicht.
Das meine ich halt, das ist halt so, der ist halt so nah an diesen Figuren. Und so nah an dieser Konstellation, dass der schert sich gar nicht darum, diese ganzen Zusammenhänge dir zu zeigen. Also der zeigt sie in Handlung und ganz viel ja in Action, aber erklärt es halt gar nicht so sehr, was ich halt auch sehr spannend finde.
Es wird halt auch so selten irgendwie, du hast halt ganz oft in diesen Endzeitwelten auch irgendwelche so gesichtslosen Gefahren, so, ne? Also bei Zombies zum Beispiel, das sind ja die Zombies, die haben keine Geschichte, es ist immer irgendein Virus oder irgend so ein Quatsch, oder wie gesagt, ich hatte jetzt vorhin The Colony erwähnt, da sind es dann auch so, ich spoiler das jetzt mal, aber da sind es dann auch Kannibalen so, die durch die Lande ziehen, die sind aber auch völlig gesichtslos, ne? Also es ist, die haben keine Geschichte, nichts, und das ist auch so super oft so ein Endzeitfilm. Und ich meine, gut, das ist bei Fury Road. Aber doch, also ich finde, sie haben genug Background, dass man das kauft irgendwie, weißt du?
Aber das ist halt bei hier stehen auch so ein paar Zombie-Sachen irgendwie drauf. Ich glaube, I Am Legend ist doch auch hier.
Ja, I Am Legend ist das Remake vom Remake.
Das ist doch Will Smith, oder?
Genau.
Ja, da waren es doch, glaube ich, auch Zombies. Hatte er nicht da am Ende irgendwie die Superheilung gefunden?
Das wird da auch nicht so genau definiert. Also das ist ja ein Remake, ne? In dem Originalfilm ist tatsächlich sowas Vampir-ähnliches, ne? Also es gibt von, 64 oder was? Da müsste ich jetzt lügen, aber es gibt halt The Last Man on Earth. Das ist der Originalfilm in Schwarz-Weiß. Dann kam der Omega-Mann hier mit Charlton Heston, das ist das Remake von The Last Man on Earth, und I Am Legend ist dann das Remake von den Filmen wiederum. I Am Legend fand ich auch wieder die Welt, die sie da aufbauen, total geil. Aber von dem Moment an, wo sie dann diese Wesen zeigen, was auch immer das jetzt ist, es ist halt auch irgendein Virus, fand ich das nicht mehr gut. Also weil diese Kreaturen auch nicht schön, also nicht gut gemacht waren. Das war wieder so CGI-Kram, wo ich mich auch immer gefragt habe, warum können sie die nicht einfach mit Make-up und die Prämisse von den Vorgängern geht da halt verloren. Die Vorgänger haben nämlich irgendwie eine ganz interessante Prämisse. So, da wird nämlich die Frage gestellt, weil also es gibt halt den letzten Überlebenden so, ne, der halt gegen diese Infizierten die ganze Zeit kämpft und dann wird aber die Frage aufgemacht, was ist denn, wenn die gar nicht die Verrückten sind, sondern der letzte Überlebende? Also wirklich, diese Frage wird dann, also ich hoffe, ich spoiler da jetzt auch nicht wieder zu viel, aber die Frage wird dann quasi aufgemacht. Also warum?
Aber das wollte ich nämlich gerade sagen, bei diesen ganzen Zombie-Sachen oder wenn es halt, wie du sagst, diese gesichtslosen Gegenspieler oder
ja, das hast du halt ganz oft so. Das finde ich immer schade irgendwie.
Ich finde das ist ja der Witz an der ganzen Sache, gerade auch an Zombies. Zombies alleine reichen halt nicht. Du musst halt drumherum. Also die können da gerne mitspielen, so ähnlich wie bei Last of Us, weißt du, so, da geht's ja auch nur sekundär.
Ja, bei Walking Dead ja im Prinzip auch. Da ist ja das Primäre halt so auch dieser Konflikt untereinander.
Ganz genau so. Und deswegen finde ich das halt auch spannend und interessant. Und wie gesagt, das war für mich so die große Lehre aus der Auseinandersetzung mit Zombie-Filmen, dass es halt so, Zombies sind nur so ein Vehikel, um halt was in Gang zu setzen oder eine Welt irgendwie zu markieren, in der halt alles möglich ist und wie gesagt, der Mensch halt den Mensch wieder zum größten Feind wird.
Ich mag auch Zombie-Filme total gerne. Also ich mochte hier zum Beispiel dieses Remake hier von Zack Snyder von Dawn of the Dead und so, hat Spaß gemacht. Aber was mir gerade noch einfällt, weil wir jetzt immer sagen, Gesichtslosen, kennst du Warm Bodies? Das ist auch ein Zombie-Film mit
Nee, ich habe nur die Trailer gesehen.
Da spielt auf jeden Fall John Malkovich mit und der Knilch hier von auch von Fury Road.
Nicholas Holt?
Genau, der diesen Kulttypen spielt. Und der spielt da einen Zombie. Also da ist die Prämisse wieder, gut, muss man halt kaufen so, ne? Aber da beschreiben die diesen Zombie-Virus quasi so, dass der mehrere Phasen hat. Also wenn du quasi so frisch infiziert bist, verlierst du quasi so ein bisschen die Kontrolle über deinen Körper, bist aber geistig irgendwie noch so da, ne? Und er verliebt sich dann halt in ein Mädchen so. Also es klingt jetzt halt voll absurd so, aber der war irgendwie schön, der Film so. Also weil da hatten die Zombies irgendwie noch so, weißt du, also
das ist
eigentlich eine Komödie, eine Liebeskomödie, aber ich habe es halt auch gekauft, weil sie das halt quasi so, da stellen sie halt die Zombies quasi, es gibt quasi auch so diese völlig hirntoten Zombies, die dann so in dieser Endphase der Infektion sind, so, die dann halt auch nur noch fressend durch die Lande ziehen, aber es gibt halt auch diese Vorstufe davon, so, ne, und das fand ich auch wieder irgendwie einen ganz witzigen Ansatz irgendwie. Ja, ja. Der hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Also das Zombie-Film ist irgendwie auch nochmal sowas, das ist, also da gibt's irgendwie so eine Schnittmenge so zu Postapokalypse, das kann irgendwie ein Zombie-Film sein, muss aber nicht ein Zombie-Film sein, aber in der Regel ist jeder Zombie-Film eine Postapokalypse und das ist schon so, das ist
nah miteinander. Das spielt alles so ein bisschen zusammen, genau. Genau. Ja.
Also, weil hier jetzt auch in der Filmliste noch Matrix drin steht zum Beispiel. So,
ja.
Ganz andere Postapokalypse, aber ja auch irgendwie. So.
Ja, du wolltest ja eigentlich auch so ein bisschen so auf Dystopien und so nochmal ein bisschen, wobei da machen wir jetzt, glaube ich, ein Riesending auf. So.
Ja, aber das kommt da auch irgendwie so mit
Matrix
rein.
Ja, Matrix ist
so.
Nämlich auch, ja, Endzeit-Dystopie.
Ich würde auch sagen, jede Postapokalypse ist eigentlich eine Dystopie, weil es ist halt eine sehr negative Vorstellung der Zukunft. Ne, so, das ist ja, also damit setzt du ja schon die Postapokalypse, indem du sagst, es passiert etwas Schreckliches. Ja. Also du guckst in die Zukunft und sagst, es wird etwas Schlimmes passieren, was auch immer das sein wird, ob es jetzt nun ein Virus ist oder Alien-Invasion oder die Atombomben, die fallen, aber damit setzt du den Nullpunkt und die Grundlage für die Postapokalypse und sagst, diese Apokalypse wird passieren. Klar, es ist eine Dystopie.
Ja.
Aber nicht jede Dystopie ist gleichzeitig eine Postapokalypse, weil gibt ja dann auch Science-Fiction-Filme, die sagen, vor ein paar, ich glaube Jahren mittlerweile auch schon, mit dem Spätfilm auch ein bisschen drüber gepodcastet, Her. Der Science-Fiction-Film mit Joaquin Phoenix, wo Scarlett Johansson
das... Oh Gott, den kenne ich gar nicht, glaube ich.
Fantastischer, ist ein Liebesfilm im Grunde genommen. Geht darum, dass sich Joaquin Phoenix in seinen Computer verliebt, der halt irgendwie AI besitzt und mit ihm redet und überhaupt gar kein Gegenstand mehr ist so. Mhm. Und da ist halt auch so die Frage, ist das jetzt eigentlich eine Utopie? Ist das etwas Schönes? Oder ist das etwas Schlimmes? Ist es eine Dystopie? Und dann kann man sich auch schon drüber streiten, wie du jetzt auf diesen Film guckst. So, ist das etwas Positives, was da passiert, oder etwas Negatives? Und also das, ne, wenn du das Argument vertrittst, das ist eine Dystopie, dann hat das gar nichts mit Endzeit und mit Zombies oder sonst wie zu tun, sondern es ist dann halt einfach nur Technik, die vielleicht den Menschen entmenschlicht oder sowas. Aber ja, also es gibt da wirklich. Es gibt ja unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Geschmacksrichtungen, und es ist aber, um vielleicht nochmal so einen kleinen Faden irgendwie zusammenzuspinnen, es ist auf jeden Fall also es ist reizvoll, dieses Setting halt zu haben. Also Welt-Setting ist halt ganz, ganz entscheidend. Wie du ja auch am Anfang gesagt hast, so Kostüme ergeben sich da draus, also die Optik, die Anschauung, die Ausstattung.
Ich finde halt auch immer, was bei Endzeit halt auch immer toll ist, irgendwie strahlen auch Ruinen zum Beispiel eine unglaubliche Faszination aus. Ja. Ne? Also das wollte ich auch nochmal sagen, so, weil im Prinzip, also das machen wir ja jetzt schon. Ich meine, wir fahren halt rum, gucken uns in Rom irgendwie die Ruinen der Römer an.
Weißt du, was der Knaller ist? Ich war neulich hier in Potsdam draußen.
Ja.
Und da gibt es ja irgendwie von Kaiser und Königen gebaute Parks und Schlösser und Gartenanlagen und so. Potsdam ist da wirklich fantastisch, was das angeht. Und da gibt es eine gebaute Ruine.
Okay.
Das ist halt irgendwie auch so ein also wirklich.
Wo denn, Sanssouci da irgendwo oder was? Oder?
Genau, in Sanssouci ist das irgendwie drin, also oder daneben so. Ja. Das ist halt als Ruine konzipiert und gebaut worden.
Ja, das hat irgendwie sowas so.
Damit dann da irgendwie die Künstler sich hinstellen können und ihre Leinwand, das war dann irgendwie auch unter Kaiser schieß mich tot oder so, der hat das extra so, weil der kannte das so aus Rom und aus Griechenland und hat gesagt, das will ich auch haben. Aber ich baue mir da jetzt nichts hin, was dann erst in 300 Jahren eine Ruine ist, sondern ich baue da jetzt schon irgendwie so einen Pfahl hin und irgendwie so ein kleines Dach und so ein Haus und nur eine Wand,
ja,
da ist nie ein Haus.
Eine Säule.
Genau, so, sowas ist, halt so. Dann, ja, genau. Damit, wie du sagst, und du guckst auch wirklich da drauf und sagst, boah, das sieht ja fantastisch aus.
Und dann wächst da noch so ein bisschen was rum und ein Baum durch oder Wein da dran oder.
Genau.
Und ich finde halt so, das ist auch noch so ein Punkt bei diesen apokalyptischen Sachen. Ich finde halt so Ruinen auch total faszinierend. Auch wenn du dir so Industrieruinen anguckst oder so, wo dann auch schon so wieder so ein bisschen die Natur wieder drin ist und so. Und das ist auch noch so ein Punkt, finde ich, der an diesen postapokalyptischen Dingen so irgendwie so ein bisschen faszinierend ist. So.
Das macht ja Fallout richtig geil. Fallout 3 ist halt einfach fantastisch deswegen bin ich ja so gern durch diese Welt einfach gereist, weil hinter jeder Ecke war auf einmal eine Tankstelle, die runtergekommen war, oder auf einmal stehst du vom Kapitol oder vom Washington Monument und sagst, was ist denn hier los?
Ja, und das hattest du ja auch bei Horizon nochmal erzählt, so dass du dann auf einmal in irgendwelchen halb zusammengefangenen, fallenden Wolkenkratzern vorbeiläufst, die dann auch schon so völlig bewachsen sind, und irgendwie, das hat so was Märchenhaftes irgendwie. Also zumindestens, wenn die Natur sich das schon wieder so ein bisschen zurückgeholt hat, so, ne? Also jetzt, ich meine jetzt nicht so Wasteland, sondern so dieses, wenn die Natur schon wieder so ein bisschen wieder da ist, dann ist das irgendwie so verwunschen, märchenhaft, irgendwie faszinierend, ja.
Das stimmt. Und was haben wir noch? Wir haben halt in diesem Film oder in diesen Situationen halt einen ganz, ganz krassen Fokus auf Menschen. Ne, also dadurch, dass die Gesellschaft irgendwie zusammengebrochen ist, ist es halt schwer, also oder sind es nur noch die Reste von Gesellschaft, die irgendwie so in Kleingruppen existieren, und Konflikte zwischen einzelnen Menschen sind auf einmal viel, viel wichtiger, und es erzählt halt eben, genau, das ist so das Ding, es erzählt halt sehr im Detail, statt irgendwie im Gesamten zu erzählen. Mhm. Also du, es ist schwer, glaube ich, oder selten in dieser Postapokalypse etwas über, weißt du, so globale Konflikte noch zu erzählen oder erzählen zu wollen.
Wobei ich das auch mal spannend finden würde. Also wenn man dann mal sieht, was ist denn da noch so, also was ist denn da noch so passiert irgendwie?
Aber ich würde halt auch sagen, das ist halt, das ist so selten und also es wäre auf jeden Fall spannend, aber es ist halt, es ist eigentlich, ich glaube, es ist dann halt schon wieder unsinnig, weil wie will eine, also es gibt keine Nation mehr, also so ein Krieg zum Beispiel zwischen zwei Nationen wäre halt unmöglich, weil naja, die können nichts, außer irgendwie vielleicht mit Steinen zu werfen.
Ja, also, ich gebe dir recht, also da eine sinnvolle Story draus zu machen, ist natürlich schwierig so.
Aber das meine ich halt, es wird halt, also sowas wird halt seltener irgendwie versucht. Stattdessen ist wirklich der Konflikt irgendwie 5 Liter Wasser gegen 1 Liter Benzin, so. Das sind eher die Konflikte, die da ausgetragen werden. Oder wie gesagt, hier wie in dem Film auch, Blicke zwischen zwei misstrauischen Menschen erzählen halt eben, oder stehen im Fokus, statt halt irgendwelche, Büroräume, die irgendwelche globalen Entscheidungen treffen oder sowas, weil das ist halt alles auf einmal so irrelevant geworden. Das große Bild ist halt viel, viel unwichtiger geworden, wie so dieser Blick ins Detail und wie überlebe ich den nächsten Tag und meine kranke Schwester sitzt auf der Rückbank des Autos und das Auto bricht zusammen und wo kriegen wir jetzt Benzin her und scheiße, irgendwie die Zombies sind uns hinter, sind schon auf die, das ist dann so der Konflikt, der trägt.
Ja. Nee, da würde mir jetzt auch kein sinnvoller Ansatz zu einfallen, muss ich ehrlich sagen. Aber interessant würde ich es schon finden, wenn man da so ein bisschen
nochmal größer geht, ne?
Ja, oder also teilweise ist auch manchmal nicht so ganz klar, was haben wir eigentlich verloren, so, ne? Also manchmal wird natürlich irgendwie so eine Zeit festgemacht, so, wann das alles passiert ist und man kann so, man hat so eine grobe Vorstellung davon, an welchem Punkt die Menschheit so war irgendwie, aber das bleibt halt auch ganz oft so im vage. Und man weiß gar nicht, was haben die Menschen jetzt eigentlich, also natürlich kann man sich das so ein bisschen vorstellen, aber
Stimmt, da müssen wir auch noch differenzieren. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten der Apokalypse. So, ist es von Menschen gemacht? Also sind es die Menschen, die sich die Bomben irgendwie auf die Köpfe
oder
werfen?
Oder ist es eine Naturkatastrophe?
Oder ist es halt Natur oder vielleicht auch eine Alien-Invasion? Oder die Zombies, die halt, wie du sagst, so Last of Us, diese Pilze, die dann auf einmal irgendwie entstehen und die Menschen bevölkern. So, da kann der Mensch dann auch nichts mehr irgendwie ausrichten.
Ja.
Aber das stimmt schon. Ja, also das ist.
Aber das ist zum Beispiel auch immer wieder abgefahren, dieses, die Natur als Feind, ne?
Mhm.
Dieses, also wenn es gar nicht der Mensch der Feind ist, sondern die Natur, also, ne? Das ist auch immer irgendwie.
Aber ich glaube, das ist auch so eine urmenschliche Angst oder so ein urmenschlicher Konflikt, so dieses. Also eigentlich haben wir uns ja sehr absurde Systeme geschaffen, um uns aus der Natur zu entfernen.
Genau, ja.
Und wenn die halt zusammenbrechen, dann sind wir wirklich wieder am Arsch, weil,
Ja, aber genau das finde ich halt das Spannende an der Apokalypse so quasi. Also ich muss sagen, ich genieße die Vorzüge der Zivilisation. Also ich liebe es, fließend Wasser zu haben und ich mag auch Strom und
fließend Wasser ist ein gutes Stichwort. Ich schenke jetzt mal die letzte Buddel hier aus.
Ich mag auch Strom und also ich möchte nicht in so einer Welt leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Gedankenspiele, die da gemacht werden, sind schon immer.
Du probierst es doch manchmal in so kleinen Zeitfenstern aus, wenn du so auf deine Conventions fährst und da dann so dein
Rollenspielding
machst.
Wobei ich da jetzt nicht Endzeit-Rollenspiel mache, sondern eher Fantasy, aber das stimmt schon. Also
kann man das? Also gibt's so
Endzeit? Ja, es gibt Endzeit, es gibt zum Beispiel, ich habe auch irgendwann mal gesehen, es gibt auch Fallout-Live-Rollenspiele so.
Wie geil ist das denn?
Also gibt's durchaus, so habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Hätte ich aber mal Lust drauf. Aber das ist auch nochmal ein ganz, ganz bestimmter Schlag von Menschen auch, glaube ich. Also da habe ich auch schon Geschichten gehört. nee, aber das ist also, aber weil du, das ist genauso wie du meinst. Also man entkommt so ein bisschen so unserer normalen Zivilisation. So.
Weißt du,
ne?
Was? Ich habe rausgefunden, was die Apokalypse sein wird oder verursachen wird. Es sind die Smartphones. Es ist das Internet. Das Internet wird uns alle nochmal zugrunde richten.
Und wie?
Ja, indem es ausfällt.
Ach so, ja, okay. Ja.
In 50 Jahren, wenn wir alles übers Internet machen und dann ist es auf einmal irgendwie nicht mehr da.
Wenn dann auf einmal der Bringmeister nicht mehr mein Essen bringt. Sondern
zum Beispiel. Keine Supermärkte mehr, weil Amazon alles liefert.
Ja. Ja, ja.
Das muss es sein.
Möglich.
Ja, hatten wir nicht auch auf der On-Location, hattest du nicht die These aufgestellt, dass Idiocracy auch Postapokalypse irgendwie ist?
Ja, tatsächlich, aber also wirklich, also da haben wir ja dann noch drüber geredet, ob es wirklich Postapokalypse ist, aber es ist Endzeit, finde ich. Auf jeden Fall Endzeit,
Also Endzeit ist, also die Welt wird untergehen oder ist kurz davor unterzugehen oder ist so.
Ja, also da hatten wir so ein bisschen drüber philosophiert, was ist, also wie sind da diese verschiedenen Untergenres und so. Und bei Idiocracy ist es ja dann so, dass die Welt quasi noch nicht untergegangen ist, aber schon kurz davor steht quasi. Also da ist ja die Prämisse, dass die Menschheit verblödet ist und eigentlich, also es ist halt eine Satire, ne? Aber um die bewohnten Städte rum.
Ich glaube, heutzutage ist es eine Dokumentation, aber da kann man.
Nee, das ist nochmal eine ganze Stufe drüber, so, aber der ist auch ganz, ganz großartig. Also man muss halt mit dem Humor so ein bisschen klarkommen, so, aber den kann ich auch nur empfehlen. Also, der ist aber auch um die bewohnten Gebiete rum, auch Ödland quasi. Weil die Menschen da halt immer mehr Teile von ihrer kultivierten Natur quasi verlieren und ja, halt zu doof sind, um ich meine, sie wässern ihre Felder mit einem Energy-Drink, so, ne? Das ist, weil sie glauben, das ist gut für die Pflanzen. Also das ist auch eine total...
Sag ich doch, Dokumentation.
Das ist eine total großartige Satire halt, ne?
Ich sehe gerade hier bei dem Wikipedia-Artikel zum Thema Endzeit, das ist halt irgendwie, also da wird so gesagt, dass das Genre in den 50ern so entstanden ist, halt nach dem Zweiten Weltkrieg und eben auch nach den Abwürfen der Atombomben.
Ja, genau,
und so.
Mit der nuklearen Bedrohung und so.
Genau, da habe ich die ganze Zeit nämlich auch so drüber nachgedacht, wie halt auch realweltliche Ereignisse das halt beeinflussen, weil, also ich bin einen Tick zu jung für Tschernobyl, also um das halt irgendwie aktiv mitbekommen zu haben.
Kenn ich auch nur noch aus Erzählungen meiner Mutter.
Ja, aber ich habe auch da, ich hab da mal die eine oder andere Doku gesehen. Also gerade jetzt gibt es einen sehr guten YouTube-Kanal, der heißt Cloth Map. Mhm. Das ist ein Videospiel-Journalist, der um die Welt reist und sich halt in anderen Ländern und Kulturen Spiel anschaut, also wie wird da gespielt. Der war letztes Jahr beim Eurovision und hat sich das als Wettbewerb, als Spiel sozusagen angeschaut. In Brasilien hat er so über die Konsolen, wie die Gesellschaft Videospiele überhaupt irgendwie konsumiert, weil sie offiziell gar nicht veröffentlicht sind in Brasilien und wie da aber Konsolen irgendwie gespielt werden und gehackt werden und gebastelt werden und so. Und der war in einer seiner ersten Reportagen, war der tatsächlich in Tschernobyl. Der hat sich das angeschaut. Also da gibt's halt wirklich so
da
Touristen,
kann man so Touri-Touren hinmachen.
Die sind halt krass begleitet und halt sehr, also da kannst du nicht einfach so hinfahren.
Habe ich auch mal gesehen, da hast du dann auch so ein Strahlungsmesser dabei und
genau,
so.
Genau, das hat er dann auch gezeigt, wie das Ding dann irgendwie so austickt und, aber der hat halt, also so dieser Blickwinkel ist halt eben auch über Spiel und Videospielen. Dann hat er natürlich auch Sachen wie Fallout reingeschnitten und also da sind halt schon ganz krasse Überschneidungen einfach zu erkennen, wie und irgendwie gibt's ja, glaube ich, auch diese Stalker-Spiele.
Genau, die spielen in Tschernobyl, ja.
Genau. Und also das glaube ich halt auch, dass das halt nochmal, also ich habe gar nicht an Zweiten Weltkrieg gedacht, sondern eher an solche Sachen wie Tschernobyl, aber das sind alles ja eigentlich so Sachen, oder jetzt halt Fukushima, wenn diese realweltlichen Beispiele passieren, die zeigen, also ne, so, wo der mentale Schritt ist, naja, das jetzt nur noch mal ein paar Nummern größer, das ist halt auch super, super spannend, wie sowas irgendwie Fiktion dann wieder beeinflusst.
Das ist ja auch das, was sie jetzt bei Hell, um mal wieder so einen Kreis zu schließen, was sie da nicht gemacht haben, ne? Da hätten sie halt das Thema Klimawandel krass mit einbauen können.
Stimmt.
Aber da sagt ja auch der Tim Fehlbaum in dem einen Interview, das hat er absichtlich nicht gemacht. Er wollte da keine politische Aussage treffen. Hätte man aber machen können, so, ne, in dem Film. Mhm. Also Thema Klimawandel, so. Das war ja 2011, denke ich, auch schon so halbwegs aktuell.
War das nicht auch hier Emmerich mit seinem Day After Tomorrow? Das war doch auch sein Versuch. Da gab es auch die Wissenschaftler in einem Film, die aufgetreten sind und gesagt haben, also wenn wir hier nicht bald, ich meine, klar, das war auch diese Science-Fiction-Version, dass es von heute auf morgen so radikal passiert, aber der hat das, glaube ich, schon ein bisschen politischer herausgefüllt. So, aber
das kann sein, dass er da zumindest den Anspruch hatte. So.
Aber ich meine, auf seine Emmerich-Art und Weise. Ja, das ist jetzt immer noch nicht subtil, aber aber das ist schon... Das ist halt, ja, das sollte man vielleicht auch so ein bisschen mitdenken, auch so bei den ganzen Videospielen, wie da einfach, also weil mir jetzt so einfällt, ne, ich bin jetzt in 2 Wochen auf dem Godzilla-Fantreffen und das weiß ich halt auch noch, dass das so in den Filmdiskussionen, dass mir das halt auch so aufgefallen ist und dass ich das so reizvoll bei diesen Godzilla-Filmen finde, wenn sie sich halt an Hiroshima und eben jetzt an Fukushima irgendwie, also wenn sie darum quasi diese Fiktion um Godzilla irgendwie aufbauen, ja, ja. Das ist schon krass.
Ja, das
ja.
Ich meine, das, ich überlege jetzt gerade so noch konkrete Beispiele in die Richtung.
Vielleicht brauchen wir keine neuen, vielleicht können wir auch da wieder so ein bisschen den Rückgriff machen, weil du hattest das schon so angedeutet. Was sollten wir uns denn als nächstes mal irgendwie vorknüpfen? Wir haben jetzt hell geguckt, also ich habe jetzt den Einstieg in die Postapokalypse hier mit The Second Unit im deutschen Film gemacht. Du hast ja gesagt, The Road wäre noch ein guter Vertreter.
Ich finde ihn toll, ich finde ihn hart so, aber hat halt auch, finde ich persönlich, zumindest am Anfang, haben die beiden Filme auch, also was die Bilder und so angehen, starke Parallelen, könnte man halt mal machen, um da mal so Vergleiche zu ziehen. Mhm. Du hattest ja auch mal zu mir gesagt, Book of Eli.
Book of Eli würde ich
hattest du jetzt auch noch nicht besprochen.
Dann sind wir schon mal bei zwei.
Tja, Fury Road hast du leider schon besprochen.
Stimmt.
Was fällt mir dann noch ein?
Ja, müssen wir wirklich nochmal Waterworld besprechen?
Waterworld, ja. Die Kevin Costner-Geschichten.
Ja.
Postman, die sind, ja, also.
Schauen wir sonst nochmal. Aber ich finde, The Road, Book of Eli sind schon mal zwei.
Ja, also doch, die beiden würde ich auf jeden Fall, würde ich sagen, die sind schön. Was heißt schön? So, das ist falsches Wort dafür.
Ja, und vielleicht nehmen wir noch den einen oder anderen Zombie-Film mit dazu.
Warte mal, ich guck gerade mal. Ich habe mir noch so ein paar Sachen.
Ich glaube nämlich, das ist nicht so, dass David Fincher die Fortsetzung zu World War Z irgendwie machen soll. Oder sogar
echt?
Schon
also das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Das wäre ja abgefahren.
Das habe ich schon ein paar Mal gehört und gelesen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich jetzt passiert oder ob das wie immer nur so.
Ich weiß gar
nicht,
hattest du Zombieland schon im Gespräch? Das Nein. weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber da wäre, hättest du Emma Stone.
Ja, fantastisch.
Wir hätten Apokalypse.
Stimmt, wir hätten auch mehr die Comedy-Richtung nochmal.
Ja, der ist großartig.
Ja,
unbedingt. Ich meine, wie gesagt, wir können auch zum Beispiel, weil du jetzt I Am Legend angesprochen hast, ne, das Remake vom Remake, so.
Da sind ja auch so ein bisschen Zombies dabei.
Weiß ich nicht, ob man da mal was macht, wobei ich jetzt I Am Legend, wie gesagt, nur so zur Hälfte gut finde, aber gut, das könnte man dann mal besprechen.
Genau, also ich habe die erste Hälfte auch viel stimmungsvoller in Erinnerung.
Ja, ja, es ist auch, ich finde, also bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich diese Infizierten in Erscheinung treten.
Und dann
treten,
ist es wieder so Will Smith Superheld-mäßig am Ende, glaube ich, ne?
Ja,
weil er doch da.
Ja, naja, das gar nicht mal, aber also mich hat ganz massiv diese visuelle Darstellung von diesen Viechern halt gestört einfach. Ich fand das halt nicht schön gemacht. Das hat mich dann in dem Moment so rausgerissen aus dem Film irgendwie.
Aber
da haben wir ja schon mal ein paar Sachen.
Wie das so ist hier. Wir fangen mit einem Film an und hören mit fünf Filmen auf.
Genau.
Also, ja.
Ich überlege immer noch. Ich habe so viel Zeug zu Hause stehen. Es ist auch zum Beispiel so schade. Terminator, ne?
Ja,
also
ja,
Terminator, wie ist er hier, der vierte?
Genesis?
Nee, nicht Genesis, Salvation?
Ja.
Ja. Total vertan, so,
ja,
ne?
Ja,
also,
ja.
Weil da hat mal irgendein anderer Podcaster so treffend gesagt, er hat sich auf den Film gefreut, weil er wollte Panzer über Totenschädel fahren sehen, so. Und das hat er nicht gekriegt. Und er hat also recht. Also ich finde so, das wurde, also diese Endzeit von Terminator wurde in diesen Rückblicken oder Vorausschauen oder wie auch immer man das nennen will, in den davorigen Terminator-Teilen so krass und toll irgendwie dargestellt. Und dann Salvation war so
leer.
Ich fand den auch irgendwie unterhaltsam, aber ich es war halt nicht so das, was man so vorher gezeigt gekriegt hat. So, ne?
Ich habe bei Salvation auch, es gibt eine wirklich fantastische Szene, die wirklich auch zu diesem postapokalyptischen Thema halt super passt, weil auch da wieder Mensch gegen Mensch, die sind da irgendwo auch in so einer Tankstelle drin, glaube ich, und müssen da dann irgendwie klarkommen und werden erstmal so skeptisch angeguckt und eher bedrohlich irgendwie behandelt und dann stellt sich aber raus, oh, der eine kennt aber den anderen aus der Gruppe und man versucht da irgendwie Kontakt aufzubauen und die Menschen bekakeln sich da irgendwie gegenseitig die ganze Zeit und auf einmal, die Kamera ist halt so tief, also blickt halt so nach oben, so an die Decke des Raumes und die Menschen streiten sich die ganze Zeit und auf einmal greift einfach nur so eine riesen Hand in diese diese Decke und schnappt sich da einfach ein raus und zeigt halt so eindrucksvoll so, eure Scheißkonflikte sind halt eigentlich völlig egal, weil ihr habt viel größere Probleme.
Das ist
und
wieder,
das war aber auch nur, das war so die einzige Szene in dem Film, die halt irgendwie.
Ja, das ist so schade, weil die anderen Filme ja so in der Gegenwart spielen so und ich wollte eigentlich auch immer total gerne diese Zukunft sehen so, so mal als ganzen Film und das, ja, klar, da sind so ein paar geile Szenen drin, aber also es ist nicht so düster, wie es sonst immer dargestellt wurde und ja, ein bisschen schade, so ein bisschen vertan. Irgendwie.
Könnte man sonst aber auch noch
machen. Ja, doch, also aber den habe ich auch länger nicht mehr gesehen.
Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir hier langsam erstmal zu, notieren uns so mental die Filme und machen dann mal so ohne Mikrofon wahrscheinlich bei der nächsten oder übernächsten On Location, können wir mal auskakeln, wie und wann und welchen Film und so. Mhm. Aber ich habe da schon Bock drauf. Ich glaube, das ist auch ein gutes Sommerthema. Also, wenn es draußen warm ist, dann träumt man von der Apokalypse.
Ja, das freut mich ja auf jeden Fall, dass du Hell mochtest. Also da.
Ja, mich freut es, dass du mir den Film mitgebracht hast.
Da war ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Und ich habe ihn jetzt so, ich hatte ihn davor auch echt lange nicht mehr gesehen und war mir dann auch nicht mehr so sicher. So. War das jetzt wirklich so eine tolle Empfehlung? So,
doch. Das ist die Blu-ray, die werde ich, glaube ich, auch des Öfteren weiterreichen, weil das ist ja auch so meine inoffizielle Mission, wenn Leute sagen, deutscher Film kann nix, dann greife ich ins Regal oder nenne mal ein paar Filmtitel und dann sage ich, hier ist das Gegenteil, hier ist der Gegenbeweis.
Hey, großartig. Nee, freut mich.
Genau, ja. Dann, wie machen wir weiter? Achso, ich sag natürlich secondunit-podcast.de. An dieser Stelle ist die Heimatbasis und ihr kennt das Prozedere. Da gibt's einen Beitrag. In dem Beitrag könnt ihr kommentieren. Das ist sowieso am schönsten und am besten, weil Tweets, die lese in der Regel denn nur ich. Oder E-Mails, die kann dann auch nur ich lesen. Aber wenn ihr halt was beizutragen habt oder Filmvorschläge habt oder weiter dieses Thema mitdenken wollt, Postapokalypse, dann ist es doch schön, wenn das irgendwie alle mitlesen können und alle mitkriegen können. Und es geht halt am besten, wenn ihr es bei uns in die Kommentare schreibt und nicht einfach nur in irgendwelchen sozialen Medien, wo es dann eher verpufft. Die haben wir natürlich auch, Twitter und Facebook und Instagram und dieses ganze Gelöt. Da könnt ihr auch klicken und liken und teilen und sharen und glücklich werden. Findet ihr aber auch auf der Website secondunit-podcast.de und dann bleiben wir da in Verbindung und in Kontakt und diskutieren vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Und ich wünsche mir natürlich, dass ihr alle diesen Film guckt, denn der ist sehr, sehr schön und wert, geguckt zu werden. So.
Ja.
Damit sind wir mehr oder weniger durch. Ich sag vielen Dank, Christoph, dass du hier warst, dass du Film mitgebracht
danke
hast.
Danke dir, Christian, dass ich hier sein durfte.
Ja, und wir machen auf jeden Fall weiter mit Postapokalypse. Nicht beim nächsten Mal. Ich glaube, hiernach erscheint, was erscheint denn hiernach? Achso, das Special zu der besagten Godzilla-Fan-Treffen steht noch an und Superhero Unit stehen wieder an und die nächsten Wochen sind auch schon wieder eingeplant und durchgeplant. Aber es wird auf jeden Fall auch noch weitergehen mit Postapokalypse. Da habe ich jetzt ein bisschen Blut geleckt, Schmieröl geleckt.
Das freut mich. Sprühst du dir auch die Zähne mit Chrom ein und
was haben die immer noch geschrien? Valhalla?
Ja, seid meine Zeugen.
Stimmt, ja. Witness me, das war's, genau. Seid meine Zeugen, ja. Das auch. Aber das mache ich in meiner Freizeit, das hat ja nichts mit dem Podcast zu tun. Gut, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und Ahoi.
Tschüss.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit bei Patreon und Steady unterstützen. Zahlreiche wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin und Fabian Yu unterstützen uns bei Patreon mit $2 im Monat. Darüber hinaus unterstützen uns Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Halmetschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari Stefan, Stefan Druwe, Rieke The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Spencer & Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau und Alucard mit jeweils $5 im Monat. Für diese Summe erhalten Sie Zugang zu unseren State of the Unit Podcasts und Videos, die jeden Monat einen Blick hinter die Kulissen liefern. Darüber hinaus unterstützt uns noch Thomas Jaspers mit $10 im Monat bei Patreon. Wer uns nicht über Patreon unterstützen möchte, kann uns auch bei Steady unterstützen. Das machen Anne-Kathrin Pache-Wilke für €2 im Monat, Sonja Bethke-Jehle für €5 im Monat. Auch dafür erhält sie Zugang zu den State of the Unit Podcasts und Videos. Darüber hinaus unterstützt uns Niklas Römke mit €10 im Monat. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du uns auch unterstützen möchtest, dann schau einfach vorbei unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit. Darüber hinaus findest du alle Links bei uns auch im Blog unter secondunit-podcast.de. Vielen Dank!